Podcast und damit moin moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen, gut gelaunten Folge Nord zu 12, der erste Moment Podcast. An meiner Seite wie immer der wunderbare Tobi.
Ja, ich weiß schon, warum ich dich habe anfangen lassen. Du hast zumindest
Drogen konsumiert.
Also, gefühlt noch Motivation im Arsch, das hier zu tun.
Also das hier? Das, auf jeden Fall.
Ja, also ich meine jetzt global gesehen natürlich, aber...
Global gesehen?
Aktuell macht es einfach keinen Spaß. Und damit Hallöchen und hallo, lieber Luca.
Okay. Also wir sind nicht Good Cop und Bad Cop, wir sind
Good Cop und...
Bad Cop und Worser Cop.
Depri Cop.
Depri Cop, ja, Depri Cop ist auch gut.
Ja, ich meine, die Woche war für den ersten Moment sehr leidgetragend. Also wir sprechen heute, um mal kurz die strukturellen Vorgaben zu geben.
Wir geben euch strukturelle Vorgaben, die gibt es offensichtlich nicht überall.
Oh.
Also von daher, aber von uns strukturelle von uns, Vorgaben, wie der Podcast jetzt ablaufen
Hier wird professionell gearbeitet, das ist man ja gewohnt.
Ja.
Zwei Spiele der Männer stehen noch aus, SC Verl und Viktoria Köln.
Ich wünsche, sie würden ausstehen, leider liegen sie hinter uns.
Für uns,
wir
werden, für uns.
Wir
müssen sie noch aufarbeiten und sagen, warum der SMWeb nicht absteigen wird.
Ja. Ach so, gut. Ich scheine hier falsch zu sein.
Ja, ich habe hier die Formel, die Krabbenburger-Formel von SpongeBob, wenn das noch jemand kennt. Das ist so das Allheilmittel und das habe ich hier auch.
Hast du noch einen neuen Trainer mehr oder was? Oder
ja, alles. Ich mache alles. Sonst so noch mal recht hat. Das ist gar kein Problem. Und
kann sich wehren.
Zwei Spiele der Frauen haben wir auch noch. TSG Hoffenheim und Leverkusen.
Mhm.
Sprechen wir auch noch drüber. Und so ein bisschen NLZ-Kram, in Anführungsstrichen. Die U16 habe ich mir angeguckt, die U17.
Ergebnisservice,
der gute alte Ergebnisservice. Ja,
das sind wenigstens auch Spiele.
Wir sprechen heute, wenn ich so drüber nachdenke, sind es 6 Spiele, wo wir so mehr oder weniger ausführlich drüber sprechen. Und bis auf 1 haben wir alle verloren. Geil.
Sehr super Folge heute.
Schön, dass ich da bin. Da fragst du dich, warum ich Depri-Tobi bin heute.
Also das, es wird nicht schön. Zu dieser Struktur gehört auch, dass wir heute strukturlos sind.
Ja,
so. Denn das, was du nicht gemacht hast, ist sonst wie immer so ein schönen Notizenzettel.
Nee, genau.
Das macht uns gar nichts, weil was sollen wir ja auch großartig irgendwelche Spielszenen besprechen, wenn es eigentlich nur darum geht zu sagen, Leute...
Das stimmt mit euch nicht.
Was ist nicht, also sind denn tatsächlich wir die Einzigen, die noch Bock darauf haben, Mappen in der dritten Liga zu sehen?
Ja.
Und mit wir meine ich jetzt nicht nur Lukas und mich, sondern die Leute, die rund um den grünen Rasen sind.
Genau, der Mannschaft.
Auf den Tribünen. Ich sage lieber auf den Tribünen, weil ich weiß auch nicht, ob alle rund um den grünen Rasen das unbedingt wollen.
Ja, diejenigen, die der Mannschaft oder besser gesagt nur den Spielern, weil Mannschaft ist das ja nicht, hinterherfahren und dann immer das Beste hoffen, so wie ich auch. Ich habe vor Fair gehofft, es wird besser. Und dann haben alle für uns gespielt, nur wir logischerweise nicht. Und dann hatte ich das auch bei Viktoria Köln auch gedacht. Sogar zur Halbzeit war ich noch recht positiv. Und wie das Ergebnis dann war, das weiß ja jeder wahrscheinlich schon, der sich das hier anhört.
Ich meine, der Dienstag fing ja mit dem Tiefschlag an.
Ja.
Musste Lukas sagen, dass er allein ins Stadion muss.
Genau, ja. Also du hast alles richtig gemacht.
Kräftig erkältet, man hört es vielleicht auch noch so ein bisschen und durfte mir das Spektakel vom Bett aus ansehen, was halt definitiv angenehmer war, als auch noch bei dem Scheißwetter da im Stadion zu sein.
Du konntest auch einfach umschalten immer.
Ich habe vielleicht ein bisschen geschlafen zwischendurch.
Ja.
Das ist ja so kurzes Powernapping. Ja. 90 Minuten ist ja halt auch nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht. Das haben die Spieler ja auch gemacht.
Ja.
Nice, ja. Bis auf Samuel Abifade, der hat einmal Ohr nicht zugelangt, aber. Nee, aber wir, wenn man sich noch zurückerinnert, nach dem Elversberg-Spiel, da haben wir auch noch kurz einen Podcast so eingeschoben und da haben wir eigentlich gehofft.
Da war die Motivation noch da.
Ja, da hat man ja eigentlich gehofft, so, dass das nach dem Elversberg-Spiel die richtigen Schlüsse gezogen werden. Da haben wir auch gesagt, dass man so grundsätzlich ganz gut verteidigt hat, ein bisschen glücklich die Tore geschossen hat, aber doch so große Räume gelassen haben, dass man daran einfach nur anschließen muss, dass man darauf aufbauen muss, dass man an diesen Fehlern arbeiten muss. Und da weiß ich jetzt nicht, was jetzt die Vorgabe war, jetzt vor dem Fair-Spiel. Ein David Blacher zum Beispiel hatte auch noch gesagt, nach dem Elversberg-Spiel, ich glaube, es war im Interview oder also nach dem Elversberg-Spiel im Interview oder mit der NOZ im Interview, das weiß ich nicht mehr ganz genau, hat er dann auch gesagt. Und ihr Ernst Mindorp, der ja auch gesagt hat, wir brauchen die Fans, dann können wir den Bock umstoßen, wie man das schön sagt. Und David Blacher sagte dann, wir sind in der Bringschuld. Jetzt so langsam. Also, dass die Mannschaft zeigen muss und die Fans zurückholen muss.
Ich würde Ernst Mindorp darauf gerne antworten wollen. Wir brauchen erstmal eine Mannschaft, die uns Herzblut auf den Rasen legt. Dann habt ihr auch die Fans sofort wieder gewonnen.
Ja.
Und da ist es, und das haben wir halt auch schon mal hier, glaube ich, auch ganz deutlich klar gemacht, scheißegal, ob du das Spiel am Ende des Tages gewinnst oder verlierst, wenn ich das Gefühl habe, man hat sich mit aller Macht und mit richtiger Power reingehauen und halt auch mit Lust und Eifer für den SV Meppen und gespielt. Und
als Einheit.
Und als Einheit, dann ist das Anfeuern dabei. Ist dann auch scheißegal, ob du dann untergehst oder nicht.
Ja.
Das ist nur etwas, was definitiv nicht mehr existiert. Und das ist ernsthaft eine Frage. Ich meine, es ist für mich immer so schwierig. Also ich gucke mir diese Spiele an, gezwungenermaßen.
Ja, man und sucht sich ja den Verein, den man liebt, nicht aus, leider.
So ist es. Und denke mir halt einfach so, um Gottes Willen, und auch das habe ich irgendwie schon mal gesagt in irgendeinem anderen Podcast, wenn ich meine Arbeit,
nicht so, lange her.
Wenn ich meine Arbeit so machen würde, wie die Herren, die gerade auf dem Platz stehen, dann hätte ich keinen Job, glaube ich. Weil, also ganz ehrlich, was ist das da? Also ja, du brauchst deinen Kollegen nicht mögen, aber du musst dich mit deinem Kollegen zumindest auch so weit klarstellen, dass ihr zusammen eine Einheit bildet und das Klassenziel erreicht oder das Arbeitsziel erreicht oder wie auch immer. Und da ist ja offensichtlich absolut kein Interesse mehr dran. Also zumindest bei einem Gros der Spieler.
Ja.
Und das ist sehr traurig und frustrierend. Da gibt es Ausnahmen, die könnte ich jetzt hier tatsächlich auch benennen. Machen wir aber nicht, würde ich sagen. Die sich aber auch seit Jahr und Tag dafür reinhängen und denen ich das auch immer wieder ansehe. Aber derer werden immer weniger Finger an einer Hand, die ich da zählen kann.
Ja, ich wüsste jetzt auch so spontan jetzt nicht hundertprozentig, wie du meinst. Deswegen.
Ach doch, ich glaube, ein, zwei
Leute fallen einem direkt ein. Ja, okay. Aber was mich auch gewundert hat, also auch Ernst Middendorf scheint ja auch komplett die falschen Schlüsse aus dem Elversberg-Spiel gezogen zu haben. Wenn man sich nämlich die Aufstellung mal anguckt, da hat kaum einer auf der Position gespielt, wo er eigentlich standardmäßig eingesetzt wird. Erik Tomaschke, gut, Torwart.
Also alles andere hätte ich auch mutig gefunden, muss ich sagen.
Muss man auch sagen, wenn er ihn in Sturm gestellt hätte, dann hätte ich auch gesagt,
jo. Ist ja auch, also gefühlt mit Abstand auch der, der den besten Job auf dem Platz macht, fast.
Ja, der kann halt da wenigstens dafür, das ist halt so das Problem. Ja, gucken wir mal uns die Viererkette an, also Puttkammer und Soares, zusammen jetzt zum ersten Mal, glaube ich, auch jetzt in der Innenverteidigung gespielt, oder hatten sie auch gegen Elversberg schon? Gegen Elversberg, glaube ich, auch schon, ne? Stimmt. Aber dann.
Bei Elversberg, da war ja die Aufstellung noch 8-1-1.
Richtig, genau. Ja, aber dann haben wir auf der Rechtsverteidigerposition Chris Hämlein, eigentlich eher der offensivere Typ, und auf der Linksverteidigerposition haben wir Lukas Mazak. Fragt man sich auch, okay, warum? Also Mazak auch in der Viererkette hinten gespielt gegen Elversberg, aber trotzdem. Dann Ballwart, eigentlich Rechtsverteidiger, spielt jetzt im Zentrum, hat sich jetzt scheinbar auch bewährt. Sag ich jetzt mal ganz wertfrei, aber so bewertet das der Trainer auf jeden Fall.
War ja auch der natürlich, also ich fand, da kamen halt ein paar Aktionen von ihm aus dem Zentrum heraus, die mir sehr gut gefallen haben. So ist das nicht.
Weiß ich nicht.
Im Großen und Ganzen ist er auch
ein bisschen besser. Aber. Ich kann auch verstehen, er hat ja auch schon mal bei uns Sechser gespielt und das sind vielleicht auch so Dinge, die kann man jetzt nicht komplett ist nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, sagen wir so. Mir gefällt er aber auch deutlich besser auf rechts. Ja, dann kommen wir zum bisschen Freak. Lukas Eixler auf im rechten Mittelfeld. Also wir haben 4-1-4-1 gespielt. Das war ganz klar zu erkennen. Und ich sag mal, die taktische Vorgabe war scheinbar auch so die wie bei Elversberg, aber die Aufstellung war halt komplett anders. Eixler eigentlich ein klarer Zentrumspieler, hat dann auf außen gespielt. Vogt und Dombrovka in der Mitte. Vogt offensives Mittelfeld. Kann man sagen, okay, hat er hier jetzt auch irgendwie gemacht, aber ich kann mich an keine offensive Aktion jetzt insgesamt erinnern. Dombrovka eigentlich Linksverteidiger, Sechser, spielt jetzt aber irgendwo im Mittelfeld. Und dann David Blacher, wo man herausgearbeitet hat, dass er im Zentrum auf der 10 jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, wenn er nicht auf der 6 spielt, spielt jetzt auf Außen. Warum? Wieso? Was hat der Mann geraucht, dass er ihn da hinstellt? Was sollte das? Keine Ahnung, und Puri hier ganz vorne, das passt dann auch wieder.
Ja, genau, also vorne und hinten, das sind unsere beiden
Also wirklich von 11 Leuten.
Zwei richtig platziert.
Ja, drei, also oder vier, sagen wir vier, die Innenverteidiger. Und
dann ist es über ein Drittel,
willst du? Ja, ganz in Ordnung. Nee, aber da stellt sich dann halt auch die Frage, warum wirfst du alles, also du stellst zwar relativ ähnlich auf, aber untereinander stellst du wieder komplett um. Warum und wieso so komplett an den Haaren herbeigezogen? Also die Stärken von David Blacher liegen nicht auf dem Flügel.
Ich kann sowas
nicht. Das weiß man doch. Und das müsste auch an Ernst Middendorf, der vielleicht nicht so viel dritte Liga und SV Meppen geguckt hat, wie er scheinbar immer gesagt hat, dass er das getan hat. Aber das musst du doch sehen. Dass da so einer, wenn der im Zentrum das Spiel davor schon gut gemacht hat, warum stellst du ihn dann auf dem Flügel auf? Verstehe ich nicht.
Ich kann mir ja gut vorstellen, dass du sowas als Trainer auch mal machst, um den Spielern ein Gefühl dazu zu verleihen, wie ist es auf dieser anderen Position? Wie komme ich da am besten an? Vielleicht auch, um den Fokus zu erweitern.
Ja.
Aber ja, mit Sicherheit nicht in einem Ligaspiel, sondern sowas machst du halt in Freundschaftsspielen, in der Vorbereitung oder wie auch immer. Und da kann ich das, wie gesagt, gut nachvollziehen, wenn du sagst, ich stell dich mal dahin, den du anspielen würdest oder mit dem du besser agieren müsstest, um damit du erkennst, was deine Rolle ist und wie das halt vielleicht besser harmonisieren kann.
Ja,
aber das ist natürlich, also wenn das der Plan dahinter war, und das ist ja jetzt schon also optimistisch gedacht von mir, dass das eventuell noch der Plan dahinter hätte sein
ist
können.
Ist aber schön, dass du denkst, wir arbeiten mit Plan beim
Messer. Ja, also diesem erfahrenen Trainer will ich noch nicht ganz den Plan absprechen. Naja, wobei, also zumindest im Fairspiel noch nicht. Und wenn der Plan dahinter das war, ja, aber also ja, zu welchen Kosten?
Ja.
Weil du kannst doch nicht einfach ernsthaft so ein Spiel einfach hinschenken, indem du sagst, ich muss hier jetzt was ausprobieren, ich muss die Leute sensibilisieren, ich muss sie da irgendwie näher ranrücken aneinander, damit die als Team funktionieren. Ich meine, gut, das große Problem vor dem Fairspiel war einfach, oder vor diesem gesamten Dreierpack, das wir jetzt hinterher haben.
Vor der englischen Woche, jo.
Ernst Middendorp saß Mittwochmorgen noch im Flieger. Der war nachmittags dann beim Training. Hat das erste Training geführt, hatte dann auch noch satte 2 Tage länger Zeit und dann war halt das Spiel gegen Elversberg. Da geht in die Uhr. Ja, dann hast du genau 2 Tage Zeit, weil dann ist Dienstag ja das nächste Spiel. Problem, sonntags und montags liegt Schnee.
Ja, ja.
Kannst halt auch nicht richtig trainieren. Dann bist du dienstags da, hast dann halt schon wieder einen auf die Fresse gekriegt. Doppelbelastung hinter dir, die ganze Mannschaft liegt K.O. und fertig am Boden. Kann ich ja auch verstehen. Also ob du jetzt zusammen das erreichen willst oder nicht. Aber auf jeden Fall sind die halt auch trotzdem platt nach dem Spiel. Und hast dann noch satt Zeit bis Freitag, also Mittwoch und Donnerstag, bevor du das nächste Spiel vor der Brust hast, da kann halt, also das ist halt auch die schlechteste Lage als Trainer, das Ganze zu übernehmen. Was willst du da halt großartig machen? Aber ich will ihn um Gottes Willen nicht in Schutz nehmen, denn also wie gesagt, wenn das nicht dahinter steckt, was ich gerade gesagt habe, dann gibt es einfach keinen vernünftigen Lösungsweg, keinen vernünftigen Grund, warum man so eine Aufstellung so macht, wie er es da getan
hat. Er hat ja auch ein bisschen korrigiert im Köln-Spiel, aber ich würde beim Fair-Spiel erst nochmal bleiben. Weil du gehst ja mit der, also taktisch so eingestellt in das Spiel rein. Also wir erinnern uns, ich habe ja vorhin gesagt, David Blacher sagte, wir sind in der Bringschuld, wir müssen jetzt so langsam mal liefern, um die Fans auch zurückzugewinnen, nach so vielen Negativmomenten. Und dann wirst du eingestellt, sagst du, okay, hat gegen Elversberg funktioniert, wir stellen uns nur hinten rein, machen wir gegen Fair genauso. Denkt man sich, okay, so nehme ich die Fans definitiv nicht mit.
Nee.
Das ist doch völlig absurd. Wie kannst du denn so in einem Heimspiel auftreten? Im Heimspiel, wo du eigentlich Vollgas nach vorne powern musst.
Nicht nur in einem Heimspiel, sondern in einem Spiel gegen einen absoluten Abstiegskonkurrenten.
Mm-mm.
Ja, nee, stimmt gar nicht. Ich lüge. Fair ist ja gar nicht so
weit. Fair ist raus. Fair ist Achter, glaube ich. Ne?
Ja, irgendwie so um den Dreh. Ja, stimmt ja gar nicht. Aber auf jeden Fall gegen eine sehr schlagbare Mannschaft. Da musst du doch irgendwie aktiv, offensiv.
Ja, genau.
Musst du da vorgehen und nicht so defensiv
wie du musst auch die Fans mitnehmen. Du weißt doch eigentlich, zumindest sollten das die Spieler auf dem Platz wissen, dass man hier, wenn man die Fans mitnimmt, dass man dann auch eine ordentliche Euphorie auf dem Platz, also auf den Rängen und auf dem Platz entwickelt.
Marvin Pugier heißt er nicht.
Und das hat man sich eigentlich direkt kaputt gemacht, indem du dich so weit hast zurückdrängen lassen und es fehlte auch wieder an, wir erinnern uns zum Beispiel auch nochmal an 1860 zurück, da war das auch so ein bisschen so, dass du dich halt echt weit zurückgezogen hast und dann halt attackiert hast, dass du da noch Raumdeckung betrieben hast und hier hast du nichts verteidigt, weder Mann noch Raum noch irgendwas. Das 1-0 von Fair war wieder so ein absolutes Trauerding, wo du dann, wo dann im Strafraum wieder gar keine Sau war, wo du denkst,
keiner weiß, wo ist mein Job eigentlich.
Ja, genau. Wie kann man denn den kompletten Strafraum so freilassen? Und dann hast du quasi schon wieder alles kaputt gemacht, was du mit Elversberg so ganz bisschen die Hoffnung ein bisschen aufkeimen hast lassen, hast du dann da wieder kaputt gemacht. Und das war so unfassbar, dass du die ganze erste Halbzeit, gut, abgesehen von den ersten 10 Minuten, da ging das noch einigermaßen, da hat man noch, da hat sich ja auch der Torwart von Fair verletzt. Und da waren die so ein bisschen aus ihrem Spiel so ein bisschen raus. Und das ist halt das, was uns zugute kam. Das ist jetzt nicht, weil wir irgendwie stark gespielt haben. Ich glaube halt einfach nur, dass Fair sich noch so ein bisschen finden musste. Und dadurch hatten wir auch zumindest so ein paar Aktionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie gut waren oder so, aber wir hatten so ein paar Aktionen. Und dann hat Fair sich gefunden, hat gesehen, okay, Meppen macht gar nichts, Die attackieren uns nicht. Wir können einfach machen. Und die haben halt ihr Spiel aufgezogen und Meppen hat zugesehen und hat sich nicht aufgelehnt, hat nicht dagegen gearbeitet, hat einfach nur mit sich machen lassen. Und dann sitzt du da auf der Tribüne oder stehst da auf den Tribünen und denkst dir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wisst ihr nicht, wie Abstiegskampf geht? Das ist auch so, das habe ich mir während des ganzen Spiels über gedacht. Diese Mannschaft kann nicht Abstiegskampf. Diese Mannschaft, es ist,
Die
ich
kann
glaube,
also kann nichts im Augenblick.
nee, die kann nichts, genau. Ich glaube, die könnte super spielen, wenn es gut läuft. Samuel Abifade ist das absolut beste Beispiel. Dieser Mann funktioniert nur, wenn drumherum alles passt. Dann schießt er auch drei Tore in einem Spiel, da, wenn das Wetter gut ist, wenn dann alle, also wenn dann gute Pässe kommen, dann kann er so ein Ding auch mal in den Winkel hämmern. Ich glaube, mit Ole Kolper und Morgan Fassbender so ein bisschen habe ich auch immer das Gefühl, dass das unfassbare Schönwetterspieler sind. Wenn alles funktioniert, dann können das
Aber
Unterschiedsspieler sein. Ja, Fassbender habe ich jetzt extra gesagt, aber war gegen Köln der beste Mann in der ersten
so, ich wollte
Halbzeit.
gerade sagen,
Ist
da ist
richtig.
nämlich,
Er
ich
hat,
sehe da eine positive Entwicklung bei
weiß ich
Fassbender.
noch nicht, aber ja, es war, ich will jetzt keine von Entwicklung sprechen, weil
Ja,
meistens
okay,
ist immer
ja.
so, ein Spiel war ganz okay, das zweite Spiel ist dann schon wieder noch schlechter als die allerschlechtesten Spiele, die wir hier gesehen haben. Das ist ja immer so. Ich habe diese Saison, glaube ich, so habe ich gesagt, schlechter kann es eigentlich nicht werden, aber das nehmen die immer als Herausforderung, glaube ich.
Ja.
Das weiß ich auch nicht. Das ist dann immer so, nach
Ja.
Halle kann es eigentlich nicht schlechter werden, da kommt Ferl und es geht bestimmt noch schlechter und das werden wir die Saison auch noch sehen, da bin ich mir ganz
Ah,
sicher.
noch 10 Spieltage.
Wollte gerade sagen, also ich schätze mal, so eine unterirdische Leistung ist locker noch mal drin, da mache ich mir gar keine Sorgen. Oder doch, ich mache mir Sorgen, aber
Ja,
naja.
das Schlimme ist, dass man sich es mit angucken muss. Aber
Ja.
eins muss man Ernst Middendorf ja zugute halten, halt im Prinzip auch. Er hat ja mit einer komplett freaky und undurchsichtigen Aufstellung ein genauso beschissenes Ergebnis erzielt wie Krämer mit einer sortierten Aufstellung.
Ja, muss man sagen,
Also,
ja.
so weit sind wir schon mal, ne?
Ja, super. Er hat sich schon dem direkt angearbeitet, das ist
Ja.
Respekt. Ja. Ja, aber trotzdem, ich verstehe es einfach nicht, wie man so in einem Spiel auftreten soll. Abifade, der enttäuscht mich jetzt auch in den letzten Spielen noch umso mehr. Wirklich, dass der wurde ja zur Halbzeit eingewechselt und hat sich gedacht, boah, nee, ey, Fußball heute gar keinen Bock und
Das Schlimme
springt.
ist immer, ich habe die ersten 3, 4, 5 Minuten bei Abifard, habe ich das Gefühl, okay, der hat Bock, der hat Power, der bringt hier ein bisschen was rein, da geht ein bisschen was. Und ab Minute 6 denke ich so, wie bei den Simpsons, kennst du das, wenn man in Humpers Gehirn guckt und du siehst diesen klatschenden Affen,
Ja,
ting,
ja,
ting,
ja,
ting,
ja,
ting, und
ja,
dass er dann auch so ein bisschen vogelwild nicht weiß, wo muss ich jetzt was machen und so, ich stehe hier auf dem Platz, ich will auch mitmachen. Ich war
ja.
also ehrlich, ich war also, ich, Alter, Falter.
Ja, ich war zur Halbzeit schon gebrochen. Es stand ja auch schon 2:0 zur Halbzeit.
Ja.
Also, Fair konnte wirklich machen, was sie wollten. Das war wirklich unfassbar schlimm anzusehen. Und zweite Halbzeit, das ist auch wieder so ein typisches Meppen-Ding. Man reißt sich dann irgendwie doch nochmal kurz zusammen. Und versucht es dann besser zu machen. Ich war aber eigentlich schon tot innerlich. Also ich auch. Abifade hatte auch noch eine gute Chance. Deswegen waren das
Ja.
bestimmt die 3 Minuten, die du meintest, wo er dann aus, keine Ahnung, 20 Zentimetern das Ding nicht ins Tor oder aufs Tor gebracht hat.
Ja.
Völlig absurd. Aber ich hätte auch nicht jubeln können. Ich war schon gebrochen. Ich wusste halt schon, das Ding ist durch hier. Und ich habe da auch schon mit der Saison abgehakt zu dem Zeitpunkt. Ich habe während der zweiten Halbzeit nicht ein Wort gesagt, glaube ich. Und war auch beim 3:1 völlig, völlig konsterniert, da war mir das auch scheißegal. War ein schönes Tor, ist richtig, aber kann ich doch nicht jubeln bei so einer Drecksleistung, die da ge gezeigt wurde über 80 Minuten, sagen wir es dann.
Kurze
So.
persönliche Frage, einfach nur aus Interesse, war Jürgen da?
Nee.
Natürlich nicht. Er macht in dem Augenblick ja dann auch alles richtig. Also
Ja.
ich würde mir das wahrscheinlich auch nicht antun. Schöne Grüße, falls du uns hörst. Ab und zu hört er ja zu und
Ja.
aus Papenburg wäre ich dafür definitiv auch nicht gekommen.
Nee, nee, nee. Das kann man sich sparen den Rest der Saison, würde ich auch sagen. Obwohl, der hat eine Dauerkarte, ne? Ja.
Ja, tut mir leid. Die
Naja.
habe ich ihm damals ja noch organisiert. Muss ich mich heute für entschuldigen, glaube ich.
Ja. Aber gut, das konnte ja damals keiner
Läuft eigentlich schon diese Sammelklage wegen Schmerzensgeldansprüchen?
ahnen. Ich würde einfach mal gucken, das sollte
Ja.
gar kein Problem
Ja.
sein. Ja, aber ja, die rote Karte, die glattrote Karte gegen Avifade,
Alter.
Junge, das war ja von Block P aus ganz, ganz gut so die Sicht, dass er da glattrot kriegt, ist vollkommen richtig. 3 Spiele Sperre. Finde ich auch in Ordnung. Mit
Okay, dann
beiden.
war es halt im Stadion auch noch deutlicher zu sehen als im Fernsehen. Ich habe gesagt, okay. Heftig, aber dafür direkt rot. Sehr krass. Aber
Okay.
gut, wenn du es
Fand
so
ich
gesehen
schon.
hast.
Fand ich
Ja,
schon
okay.
in Ordnung. 3 Spiele Sperre ist hart, aber ich glaube, das normale Regelmaß bei groben und gefährlichen Foulspielen, er ist ja wirklich mit offener Sohle und beiden Beinen so ein bisschen hinten reingesprungen. Also von hinten rein, das ist auch immer so ein Problem. Klingt, also, egal. Also
Falscher
eine
Podcast.
Grätsche von hinten in die Beine, das ist immer noch so eine Sache, die wird, glaube ich, noch extra begutachtet als andere rote Karten, so wie Notbremsen und
Da
andere.
können Bänder reißen, Knöchel brechen
Ja.
und
Von daher 3 Spiele Sperre finde ich in Ordnung, aber Abifade in der jetzigen Situation weder eine Verstärkung, noch möchte ich ihn nochmal auf dem Platz sehen, so in dieser Verfassung. Nee. Denn gut.
Ich weiß, ich schäme mich so. Ich weiß auch genau, wie ich hier im Mannheim-Spiel dafür gebettelt habe, man möge mir ein Trikot von ihm bringen und was weiß ich nicht alles. Lass mal.
Ja. Gut, und danach war das Spiel auch wieder durch. Das ist halt auch wieder typisch SV-Mappen. Wenn dann so kurzes Aufbäumen da ist, reicht eigentlich immer eine kleine Situation und dann bist du eigentlich schon wieder komplett raus. Und ja, gut, dann stand es ja 2-0 und Fair. Ich habe die ganze Zeit während des Spiels der zweiten Halbzeit gedacht, wenn es für Fair hier noch um wirklich was gehen würde, ja, dann wären wir ob die uns komplett vor. Abschlachten würden, so 5-0, 6-0, wäre locker drin gewesen,
glaube ich. Ich glaube auch, ja.
Ja, dann nach dem 3-0 dann auch so eine Aktion, dass du dann auf dem Flügel den Ball wieder verlierst und dann so konnte der Fehler durchgehen und dann den Ball, glaube ich, noch im Fünfer so reinschieben. So. Und dann war noch Meppner verletzt, lag dann noch rum, habe ich gedacht, jo, das passt auch wieder gut in die Situation, dass du nicht nur das Gegentor kriegst, sondern dass dann auch der ein oder andere Spieler sich jetzt halt noch verletzt. Aber ja, was wir auch noch erwähnen müssen, 12 Jahre Banausen, auch das hast du im Fernsehen wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder?
Ich habe ein Foto gekriegt. Ne?
Achso, ja, schon von mir.
Und auch von Alex
sogar. Ach, guck, ja siehst du. Ja, 12 Jahre, unsere Jugend für den SVM, das, ich wollte gerade sagen, es tut mir leid, aber nein, so schlimm ist es ja nicht. Es gab ja auch noch gute Zeiten beim SVM, es ist ja nur die letzte.
Ja, aber wenn er die Jugend ist, die kennen ja die schlechten Zeiten auch gar nicht. Dann müssen sie ja jetzt auch mal miterleben.
Ja, deswegen
ich habe von zweiter Liga an alles mitgenommen, egal wie tief es ging. Ne? Also von daher, ihr könnt auch jetzt mal ein bisschen
leiden.
Tatanbahn schlucken.
Ja, aber schöne Choreo auf jeden Fall. Und vor dem Fairspiel wurden auch noch Stadionverbote ausgesprochen. Das war mir dann so gar nicht klar. Es wurden ja auch wegen dem Osnarspiel.
Ach, deswegen haben die das auch, haben die das skandiert in
den Spielen? Ja, genau, gegen alle Stadionverbote. Da haben die auch gefragt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich halt noch gedacht, okay, es läuft hier scheiße. Dann stehen wir jetzt nicht mehr für den Verein und für die Söldner auf dem Platz ein, sondern nur noch für unsere Werte. Und dann habe ich dann vor dem Köln-Spiel noch gehört, dass da ja einige Stadionverbote ausgesprochen wurden, wegen Osnabrück noch, wegen Pyro und so. Da ist der SVM ja ganz groß, die eigenen Fans sozusagen für ein paar Euro, die der DFB dann springen lässt, mit Stadionverboten zu belegen. Das ist ja SVM, wie ja heutzutage. Oder wie er in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit aufgetreten ist.
Es ist ein Wirtschaftsbetrieb, Zitat Ende,
genau. Deswegen ist das ja auch so. Also der Verein entfernt sich so unfassbar schnell von seinen Anhängern, die so nötig sind in den letzten Jahren, die so leidensfähig waren, die alles mitgemacht haben. Aber wenn man dazu 1 Euro noch sparen kann, dann stellt man sie auch an die Wand. Aber naja.
Das ist halt umso bitterer, als wenn du, und ich sehe dann links an deine Wand,
ja.
Und sehe die Verein für den SV Meppen Tafel.
Oh ja, stimmt.
Diese Fans haben einen 6-stelligen Betrag eingesammelt für ihren fucking Verein in der fucking Corona-Krise, damit die da ordentlich durchkommen. Und werden jetzt richtig, richtig hängen gelassen. Anders kann man es halt nicht sagen. Von vorne bis hinten, ich möchte deine Worte da halt nur unterstützen, kann einfach nicht wahr sein. Macht das, also ich würde ja gerne sagen, macht das wieder gut, aber ihr kriegt das nicht mehr hin. Also wie wollt ihr das noch machen? Herzlichen Glückwunsch, ihr habt in den letzten Monaten und Jahren alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Ja, leider war, richtig. Also auf fast aller Ebene und auch so, wie was jetzt gerade so für Machtkämpfe so wahrscheinlich auch innerhalb, Machtkämpfe ist das falsche Wort, aber so Grüppchen sich gebildet haben während im Team, hätte man auch gegenarbeiten müssen. Wenn man einfach mal auch mit den Spielern spricht und sich auch ein bisschen nahe gezeigt hat, Fannähe ist komplett abhanden gekommen.
Ja, genau. Wobei genau
das die letzten 3 Jahre.
Auch sagen, Grüppchenbildung in der Mannschaft, das kann es mit Sicherheit für den gewissen einen oder anderen Punkt geben, muss aber irgendwo ein Ende haben. Und das ist nämlich dann, wenn ich auf den Rasen rausgehe.
Klar.
Da musst du als ein Team wieder funktionieren. Und dann darfst du keine Grüppchenbildung mehr haben oder das Missgönnen dem anderen gegenüber, wie auch immer. Das funktioniert halt nicht. In dem Augenblick steht ihr gemeinsam für die Fans da auf dem Platz und ihr steht da für die Fans. Das sind die Woche für Woche da sind, die für euch die Kohle ausgeben, die euch bejubeln, die euch aber auch zurecht auspfeifen, wenn ihr solche Spiele abliefert, wie es in den letzten Monaten der Fall einfach ist.
Ja.
Und es macht dann einfach keinen Spaß mehr. Das ist für uns Freizeitvergnügen. Wir wollen amüsiert werden. Wir sind das Volk, wir wollen amüsiert werden, so ungefähr, weißt du, also quasi altes römisches Reich zu zitieren, wenn du so willst, ne? Und wo die Brot und Spiele quasi in der Arena. Aber das macht ihr alles gerade zunichte. Es ist euer Job, Es ist euer verdammter Job, für uns gut zu spielen.
Ja, und das ist
für die auch. Das ist Arbeitsverweigerung, was ihr leistet. Und ich fände es eigentlich am schönsten, wenn die Fans den Spielern ihr Arbeitszeugen schreiben müssten. Weißt du, womit sie sich beim nächsten Arbeitgeber bewerben können? Hier, nee, ist nicht mannschaftstauglich, ja, ist nicht mannschaftsdienlich, ist nicht fandienlich.
Ja, der nächste Arbeitgeber, das ist wieder das Problem.
Ja.
Von denen ist das scheißegal, also vielen von denen. Ich will nicht für alle sprechen. Ich glaube auch wirklich, dass ein paar Spieler der Verein wirklich am Herzen liegt. Aber manchen Spielern sieht man einfach so an, dass sie dann sagen, ja, scheißegal, schalte ich halt mit Meppen ab, ist scheißegal, nächstes Jahr habe ich wieder einen Drittligisten. Gar kein Problem. Und dann kriege ich meine Kohle wahrscheinlich mehr als jetzt sogar.
Und wer stellt die denn an, frage ich
mich. Ja, wir haben doch auch solche Leute angestellt. Wir haben Poirier abgeholt, der abgestiegen ist, Kraulich und Pepic.
Klar, wenn du halt nächstes Jahr genau das Gleiche wieder erleben willst, ja, dann bekommst du einen Verein.
Ja.
Dann kannst du halt vielleicht zu Oldenburg gehen, weil die dringend noch irgendwelche Leute brauchen.
Ja, ich glaube,
dass alles so nächstes Jahr die gleichen Zauber spielen wie wir oder wie auch immer.
Ja, das Problem ist, bei anderen Vereinen wird ja auch anders gearbeitet, sag ich jetzt mal. Ich glaube, auch wenn jetzt ein Aufsteiger kommt, wenn jetzt Unterhaching hochkommt zum Beispiel oder Lübeck, ne, das sind Vereine, da wird seit Jahren, ja, Unterhaching nehmen wir raus, die sind ja eigentlich pleite, wie man so hört, dass die schon den zweiten Monat vorher keine Gehälter zahlen müssen. Aber Lübeck, die haben ja den nach dem Abstieg wirklich sehr, sehr seriös gearbeitet. Das ist ja auch ein großer Traditionsverein. Und ich denke, der guckt auch nach Meppen und denkt sich, oh, den einen oder anderen Spieler, den könnte ich mir doch wohl vorstellen. Den kriegen wir schon wieder gerade gerückt. Aber die gucken wahrscheinlich auch drauf. Und das ist wirklich ein guter Punkt. Wer von diesen Leuten ist gut fürs Mannschaftsklima? Wen kann ich in mein Team integrieren? Und wer ist halt einer, der zweimal auf der Bank sitzt und dann erstmal ein paar Tage fehlt wegen Krankheit oder der dann schlechte Stimmung in der Kabine verbreitet und so,
ja,
der hinter dem Rücken des anderen spricht und so weiter. Das kann ich mir vorstellen, da gucken die dann vielleicht doch schon eher drauf, weil ich schätze mal schon, dass man da dann auch mal nicht nur einfach, ich sag mal, Spieler wird dir vorgeschlagen, nehme ich, sondern Spieler wird dir vorgeschlagen, okay, vielleicht ein paar Hintergrundinfos bei anderen Vereinen und so weiter, mal ein bisschen fragen, rumfragen und so weiter. Das ist halt so ein bisschen das, was hier, glaube ich, nicht so gemacht wird und das ist bei anderen seriös arbeitenden Vereinen wahrscheinlich anders.
Ja. Aber ich meine, es sind ja auch nicht alle so. Ich meine, wir bekommen einen Neuzugang wie Bruno Soares, der sich leider verletzt hat, irgendwie umgekickt wurde, keine Ahnung
was. Das ist auch nicht ganz genau gesehen
im
Köln-Spiel, ja.
Und sich zu Tode ärgert.
Soares auch, der Einzige, der beim Fairspiel dann auch noch mal kurz aus seiner Haut fährt, weil das war noch, glaube ich, nach dem 2-0 oder vor dem 2-0, ich weiß nicht mehr, aber so noch relativ am Anfang in der ersten Halbzeit, der dann Vogt angemuckt hat, so von wegen, hier, reiß dich mal zusammen.
Stimmt. Ich erinnere mich an die Szene, ja.
Weil er so halbherzig verteidigt hat oder so ähnlich. Und dann halt gesagt hat, komm, ey, der versucht noch so ein bisschen das Feuer zu entfachen. Und genau sowas brauchen wir. Das ist jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass man immer seine eigenen... Wo kriegen
wir davon jetzt noch 9 Leute her?
Ja, das ist halt die Frage, ist das vielleicht auch nicht gut fürs Mannschaftsklima oder so? Aber ehrlich gesagt, du brauchst halt jemanden auch, der dann den Leuten auch mal so ein bisschen den Kopf wäscht. Das ist eigentlich die Aufgabe eines Kapitäns. Aber wenn das ein Bruno Soares macht, soll mir das auch recht sein. So ein bisschen Herzblut will ich auf dem Platz halt auch wohl sehen. So in dem Sinne. Und ich glaube halt so, dass so einer auch wohl eine Führungsrolle übernimmt. Und das erst seit den paar Wochen, die er da ist. Und das ist schon absurd, wenn man sich dann auf die Mannschaft anguckt und dann der Neuzugang quasi schon so ein bisschen das Sprachrohr ist.
Ja, krass, ne? Ja,
das ist wirklich krass. Und sagt auch wieder genug über diese Mannschaft aus. Oder Mannschaft nicht, über diese Spieler aus.
Sagen wir lieber so. Diese Motivation dieser Spieler aus, ja.
Gut, würden Sie sagen, fair können wir so ein bisschen abhaken. Ich glaube, ehrlich gesagt, war nichts Großartiges
mehr. Das ist verloren für uns.
Ja, genau. Aber ich glaube, da war auch sonst nichts mehr großartig. Es gab ja dann noch so ein bisschen Ansammlung an der Geschäftsstelle, weil die Spieler...
Ist nicht doch reagiert worden, ne?
Nö. Also die NOZ hat noch geschrieben, dass Gespräche ausgetauscht wurden und dass das alles unter Verschluss bleibt. Ja, ich war auch da. Ich konnte mich jetzt an keine großen Gespräche zwischen Vorstand und Fans oder zwischen Spielern und Fans erinnern. Aber vielleicht ist das auch, nachdem ich weg war, kann sein. Aber ehrlich gesagt, war da schon weniger los. Aber soll mir alles egal sein. Es ging ja dann... Ja, also ich hab dann... Für mich war klar, das Spiel war der Schlusspunkt. Also damit sind wir abgestiegen, auch wenn es rechnerisch noch möglich war. Ja, und?
Aber was soll man sagen?
Auf dieses Sahnehäubchen konnten wir noch eine Kirsche draufsetzen.
Ja, warte.
Aber ich habe dann auch gedacht, oder am Freitag auch gedacht, und dann guckst du auf die Tabelle und da hast du dann wieder Hoffnung. Und so war es bei mir dann auch. Und habe gedacht, komm, wenn man jetzt hier irgendwie gewinnt, dann ist es ja vielleicht mal gar nicht so schlecht. Weil es waren immer nur noch 4 Punkte, weil alle anderen haben auch verloren, das sagt ihr am Anfang. für den SV Meppen spielen alle, außer der SV Meppen selber.
Ja.
Und dann habe ich kurz...
Stell dir das mal, und stell dir mal ganz kurz, ich muss ja kurz unterbrechen, stell dir mal vor, wie lange das auch schon so ist, dass alle Mannschaften für uns spielen. Das ist ja doch 4, 5 Spieltage schon so.
Ja,
wo könnten wir in der Tabelle stehen? Auf welchem beruhigenden Platz, ja, wenn denn irgendwann mal irgendwas gezündet hätte?
Ja, ja.
Ja, das musst du dir einfach mal reinziehen. Da können wir jetzt seit Wochen schon dankbar dafür sein, dass die anderen genauso dumm sind wie wir. Ja. Aber wir machen es einfach nicht besser. In keinem Spiel, nichts wird besser, jetzt weiter zu können.
Gezündet wurde in Köln übrigens.
Ja, und das nicht so knapp.
Das ist auch wieder typisch.
Es gibt wieder Stadionverbote.
Ja, genau, da hat der Verein wieder ganz genau drauf geguckt. Die eigenen Fehler sind nicht so wichtig, aber Hauptsache, der eine oder andere Fan kann ausgesperrt werden. Das ist natürlich der SV Meppen,
wie wir ihn lieben. Und die machen das gerade im großen Stil beim SV, weißt du das wohl?
Nee, keine
Ahnung. Die sperren im Augenblick ungefähr 3.500 Fans aus in der nächsten Saison.
Ja. Ja, du, das ist der Weg.
Das ist, glaube ich, noch
der Weg.
Gering gegriffen.
Das ist sehr gering gegriffen,
glaube ich. Das ist der Weg, ja.
Ich bin mal gespannt, ob das schon für Aue schon sein könnte.
Ja, also das denke ich ja jetzt auch schon seit Heimspielen, dass das ja irgendwann weniger werden muss. Aber irgendwie sind ja immer noch genug.
Ja, aber
also
ich glaube, so langsam
sind wir Fans ja noch dumm genug über ein Stadion.
Das sind wir. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ja, ich nehme mich raus. Ich bin sowieso da.
Ja,
ich soll auch. Ich halt machen.
Aber ich
glaube wirklich, dass man das jetzt so ein bisschen an der Kasse spürt. Dass da jetzt nicht mehr 7.000 Leute kommen, sondern vielleicht noch 5.000 Leute.
Ich, also so blöd das klingt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es irgendwie nicht.
Na, mal abwarten.
Weil du hast ja auch diesen anderen Drive drin, dass du sagst, ja, okay, jetzt kommt Aue halt nochmal, die können wir uns nochmal angucken, ist halt noch ein bisschen besserer Fußball. Nächstes Jahr gibt es halt aber wieder...
Aue, ganz ehrlich, Aue?
Nächstes Jahr gibt es halt Spelle.
Ja, aber trotzdem Aue?
Ja, ist das ein attraktiver Gegner? Weiß ich, ja, ist zumindest ja mal zweitklassig. Und,
ja, gut. Irgendwann, irgendein Verein, der mal zweitklassig war, naja.
Ja, naja, genau. Die sind schneller in der Regionalliga, als man denkt.
Ja, aber ich meinte, was ich sagen wollte, Köln, ich hatte auch, und das fand ich auch wieder so geil, im Fanblog hieß es dann auch, wir unterstützen die Mannschaft so lange, wie das, was auf dem Platz passiert, hinnehmbar ist. Und das fand ich die genau richtige Aussage, so von wegen, wenn ihr zeigt, ihr kämpft für uns, kämpfen wir für euch. Und so war das auch. So hat man, also so einen geilen Gästeblock hatte ich schon lange nicht. Gut, ich bin nicht so häufig außer jetzt natürlich. Aber so starken Support aus dem Gästeblock raus. Und der Block war ja auch voll. Die 700 Leute waren, glaube ich, da so mit drin.
Ja, ja, ja.
600, 700. Haben da echt Vollgas gegeben die ganze Zeit. Und mein Respekt an alle Ultras und alle Fans, die da waren. Wir waren ja dann sozusagen ein Block oder einmal für Wechselgesänge haben wir uns dann einmal kurz in der Mitte halbiert, gesplittet. Und da wurde Gas gegeben und da zeigt sich auch, Fans sind leidensbereit, wenn das, was auf dem Platz passiert, halt hinnehmbar ist. Und das war fair absolut nicht. Das war nicht hinnehmbar. Und das ist halt einfach Fakt. Und in Köln war es lange hinnehmbar, muss man auch sagen.
Die erste Halbzeit
war wirklich stark.
Ja, bis kurz vor Ende, ne?
Ja, genau. Aber da ist auch wieder so typisch, dass du es einfach nicht hinkriegst. Und das fand ich wirklich krass erschreckend, dass du als Profifußballer nicht in der Lage bist, 90 Minuten lang Fußball zu spielen. Und also da lag es ja jetzt nicht daran, dass man es nicht probiert hat. Da lag es einfach daran, man konnte es nicht, weil man platt war. Klar, englische Woche und so, hart. Aber eine Mannschaft hat auch englische Woche gehabt,
ja, Viktoria Köln.
Das dritte Spiel in 7 Tagen, ne? Genau, hatte Viktoria Köln übrigens auch und die konnten Vollgas geben. Und da frage ich mich auch, wie krass muss das Training die letzten Wochen und Monate schiefgelaufen sein oder aktuell vielleicht auch, aber wahrscheinlich eher die letzten Monate, weil das ist was, das kann man Middendorf wirklich nicht ankreiden, der Fitnesszustand, wenn er denn so katastrophal ist.
Den hat er übernehmen müssen,
also gut, ich meine.
Er lässt sie ja schon laufen, also wenn Schnee liegt, dann laufen sie.
Ja, gut, 2/3 des Trainerteams sind ja halt noch da und ich weiß es nicht genau, wer jetzt für den Trainingsplan jetzt so zuständig ist, wenn das jetzt Benjamin Dura, Daniel Fehring im Hauptaugenmerk sind, dann hat eine Kremmerklasse natürlich nichts gebracht. Trotzdem ist man als Cheftrainer logischerweise dafür verantwortlich, wie körperlich fit seine Jungs sind. Und deswegen, das fand ich schon sehr erschreckend,
weiß
wie man die zweite Halbzeit angegangen ist.
Ich weiß ja auch nicht, ob die beiden anderen Trainer halt noch bereit sind oder auch sich da 100% reinhängen.
Ja.
Ich glaube, ein Benjamin Duray sieht seine Zukunft auch nicht mehr bei uns.
Ich glaube, Daniel Fehring auch nicht, ehrlich gesagt.
Daniel Fehring ist, glaube ich, auch schon woanders im Gespräch, wenn ich das mal richtig gehört habe.
Ich meine, er ist ja Cheftrainer auch bei Schwieching.
Ja.
Genau. Und vielleicht ist das auch eine Aufgabe, die sich jetzt in den nächsten Wochen oder die in der nächsten Saison, sagen wir es lieber so, dann vielleicht auch mehr Arbeit erfordert oder so, keine Ahnung. Aber ja, das ist ja auch so. Daniel Fehring, die Geschichte mit ihm und Rico war ja, glaube ich, auch eine sehr, sehr schwierige. Und vielleicht hat er da auch ein bisschen mit dem ersten Mappen schon abgehakt und gebrochen und so weiter. Naja. Aber man muss sagen, in dem Spiel muss man sagen, alle Spieler, die gespielt haben, haben eigentlich auf der Position gespielt, wo man sie auch erwarten konnte. Dombrovka wieder Linksverteidiger, Risch etwas offensiver,
aber immer ein bisschen zu klassisch, ehrlich gesagt.
Ja. Hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Risch, Fassbender, wirklich ein starkes Spiel gemacht, muss man
Natürlich
wirklich
hat dir
sagen.
Risch gut gefallen. Wie kann das
Ein
nicht?
Tor gemacht.
Ja, eben.
Ja, aber gut, nur wie gesagt, wenn ich gut gefallen sage, meine ich nur die erste Halbzeit. Also, ne, zweite Halbzeit, da hat mir niemand gut gefallen. Und Wiliadzejew, Startelf, Einsatz, das fand ich auch richtig cool. Leider hat er nicht so lange gedauert, aber trotzdem hatte ich jetzt fast schon gedacht, es ist ein bisschen zu früh. Ich meine, gut, er ist jetzt verletzt ausgewechselt worden, aber nicht mit seiner Vorverletzung. Von daher kann man da keinen Vorwurf machen. Hat auch ein ganz okayes Spiel gemacht, die Zeit, die er auf dem Platz war. Und die erste Halbzeit, da war ich wirklich hoffnungsvoll und habe gedacht, geil, wenn wir jetzt hier den Freitag so ein bisschen mit einem Sieg, also wenn wir den Spieltag eröffnen, mit einem Sieg, dann ist hier vielleicht wirklich noch was möglich in der Tabelle. Das sind wieder so Durchhalteparolen, in die ich mich halt reinflüchte, und zwar wegen meinem eigenen
Ja,
Seelenheil.
nicht nur wegen deinem Seelenheil, weil auch irgendwie, um zu rechtfertigen, dass du da gerade im Stadion stehst. Das muss man ja auch mal einfach sagen.
Ja, ich fahre ja ganz gerne auswärts. So ist es ja wirklich nicht. Ich fahre
Ja, aber du
wirklich
gehst
gerne
doch nicht
auswärts.
gerne auswärts, wenn du weißt, ja, ist eh egal, ich kriege auf die Fresse.
Ja, das ist halt so eine Sache. Wenn das halt etwas näher ist, dann ist es mir fast schon, also ist nicht ganz so wichtig, meiner Meinung nach, das Ergebnis. Aber wenn ich halt deprimiert 7 Stunden Auto fahren muss, dann ist es schon hart.
Ja.
Zum Beispiel jetzt. Also klar, ich will nicht verlieren. Das ist auch so. Das ist egal, ob ich nur 2 Kilometer nach Hause fahren muss oder 500 oder 300 jetzt in dem Fall ungefähr. Aber ja, so eine Auswärtsfahrt, die nehme ich definitiv immer gerne mit. Ja, war ja auch, wie gesagt, im Gästeblock war es ja auch sehr, sehr lange sehr gute Stimmung. Und da wurde auch noch so transparent ausgerollt gegen alle Stadionverbote. Und da habe ich dann auch gerafft, okay, da gab es wohl was. Und die haben auch noch so ein Banner ausgebreitet, das habe ich leider nicht gesehen, weil ich stand dahinter. Ist halt irgendwie logisch. Wenn das einer hat, kann er gerne mal Fotos uns unter den Post schicken oder uns schicken auf Instagram oder Twitter, Facebook, wie auch immer. Würde mich nämlich mal interessieren, was da drauf steht. Ich habe nämlich nichts mehr gesehen dazu. Aber ja. Erste Halbzeit, Fassbender wirklich stark gespielt, so echt so ein bisschen befreit. Vielleicht ist er auch so jemand, der von dem Trainerwechsel ein bisschen profitiert, weil jetzt wieder ein neuer Trainer, dann kann man sich wieder neu zeigen und dann zeigt er jetzt auch ein bisschen was. Hat er in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht, wurde in der zweiten dann relativ früh ausgewechselt. Also weiß ich jetzt nicht hundertprozentig wieder, welchen Stand er jetzt beim Trainer hat, aber wirklich stark das 1:0 vorbereitet. Und ja, das war wirklich gut anzusehender Fußball. Das ist man ja vom SV Meppen gar nicht mehr gewohnt, dass sowas auch passieren kann. Deswegen auch wirklich schöne, schöne Spielzüge, schöne Chancen auch herausgespielt. Aber dann das 2:0 nicht gemacht. Da hat man auch ein bisschen gemerkt bei Risch zum Beispiel, der dann im 16er so ein bisschen das Selbstvertrauen gesucht hat oder, nie, oder ihm das Selbstvertrauen gefehlt hat. Dass er sich dann überlegt hat, den Ball noch einmal kurz quer zu legen oder zur Seite zu legen und dann. Und nicht abzuziehen, sondern erst noch zu lange zu überlegen. Da merkt man, wenn der Junge Selbstvertrauen hätte, dann hätte er sofort draufgezogen, dann wäre
Ja.
das Ding aufs Tor gegangen. Aber ja, das fehlte halt alles so. Und deswegen ging es halt nur mit 1:0 in die 45. Minute. Und dann kommt Köln einmal nach vorne. Ein richtig guter Spielzug unsere rechte Seite, über unsere linke Seite. Und dann steht es halt 1:1 und dann ärgerst du dich massiv, dass das halt dass es dann so wieder in die Pause geht. Allerdings hatte ich dann auch die Hoffnung und gesagt, jo, wir kommen ja eigentlich aus der Pause immer ganz gut. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, hier
Da
ist
geht noch was.
definitiv, ja genau, hier geht noch was, hier ist definitiv ein Sieg drin. Und ja, war aber nicht.
Die Mannschaft hat dich eines Besseren
Ja,
belehrt.
genau, da wurde wieder gezeigt.
Oder uns.
Uns, genau, auch eine zweite Verletzung, das ist ja was, was du vorhin schon angesprochen hattest,
Ja.
Bruno Soares, der raus musste.
Der sich ja, wie gesagt, fürchterlich darüber geärgert hat, das hat mir sehr imponiert. Also ich gehe nämlich stark davon aus, dass es nicht aufgrund der Verletzung war, die er da reingekriegt hat, weil ich glaube, also hoffnungsvollerweise, ich weiß es ja auch noch nicht. Ist das Ganze aber halt auch nur eine blutige Wunde gewesen?
Ach, okay.
Vermute ich,
Ja,
also
weiß ich
irgendwie,
nicht.
weil er ist ja selber ordentlich abgelaufen noch vom Platz oder so, hinkte ja nicht mal oder so.
Okay.
Aber ich schätze halt, ja, Blut, dann darfst du ja nicht weiterspielen.
Nee,
Der sieht es halt vorbei.
muss gestillt werden,
Und
die
deswegen
Wunde
wird ihn das
quasi.
vielleicht doppelt und dreifach geärgert haben. Also ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass ich das so richtig gesehen habe, aber.
Ja. Tobias Kraulich auch wieder da, fällt mir gerade so ein, wo wir.
Ja, war ja ein Pferd auch dabei als Interviewpartner.
Interviewpartner, ja, okay. Ja, deswegen, da hat er, glaube ich, in der Woche auch zum ersten Mal wieder voll trainiert. Und dann ist er jetzt wieder reingekommen nach seiner Knieverletzung.
Er sagte da noch beim Fairspiel, es wäre jetzt noch ein bisschen zu früh, vielleicht schaffe ich es zum Wochenende.
Ja, Kraute war auch so wieder so ein bisschen typisch. Also im Großen und Ganzen hat er echt gut verteidigt und alles, aber ein paar Unsicherheiten waren noch drin. Aber trotzdem hat er wieder gezeigt, dass er ein wichtiger Faktor ist für die Innenverteidigung. Ja, gut. Wenn
Ja,
wir.
deswegen haben wir nur drei Dinger gekriegt.
Ja, gut, wenn man die zweite Halbzeit, wenn man die Schlussphase rausnimmt, dann ist das wieder so ein Spiel. Was, wenn das 1-1 ausgeht, hätte sich auch keiner so richtig beschwert, hätte uns natürlich nicht geholfen, aber hätte man wieder sich in, ja, selbst in Durchhalteparolen retten können, sozusagen.
Das ist jetzt endgültig
Das ist
vorbei.
jetzt endgültig vorbei, weil die zweite Halbzeit wirklich so gezeigt hat, wir können einfach keine zwei Halbzeiten spielen. Wir können nicht 90 Minuten Fußball spielen. Und das ist echt schon ein erschreckendes Urteil für eine Profimannschaft. Und ich frage mich halt immer, ich habe echt viel SV Meppen geguckt in letzter Zeit. Und ich frage mich, warum ausgerechnet die ersten Männer die einzigen sind, die das nicht können. Also ich habe auch Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen Fußball geguckt in letzter Zeit, wenn das was war. Frauenfußball gucke ich ja logischerweise immer. Und wenn gerade mal Fußball hier um die Ecke ist, sei es dann auch, ja, SV Meppen 3, habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber will ich dann auch wieder schnell auch wieder gucken, wenn sie dann wieder spielen. Oder die U20-Mädels habe ich dann mir angeguckt. Und alle schaffen es, über 90 Minuten Gas zu geben und nur die Männer nicht. Da frage ich mich doch, was stimmt da wieder nicht? Und das ist schon echt erschreckend, wie die zweite Halbzeit, wie diese zweite Halbzeit war. Du hast quasi zugucken können und hast dich gefragt, okay, wann will Meppen mal reagieren?
Ja,
Und
wie lange
wie?
dauert es noch, bis wir endgültig hier verloren haben?
Ja, genau. Und das hat ja echt lange gedauert. Das Gegentor war ja irgendwann in der 80. Minute oder so, das 2-1. Aber du hast 83. Minute, da haben wir nämlich mal wieder gewechselt. Also wir haben ja gewechselt wegen der Verletzung. Und dann haben wir gewechselt, nachdem das Tor gefallen ist. Und du denkst, da musst du früher reagieren als Trainer. Da musst du einfach erkennen, dass dieses Spiel gerade komplett aus dem Ruder läuft und du musst dagegen wirken. Und wir haben gegengewirkt, da war das, also wir wollten vorher wechseln, das muss man ja auch sagen, aber du hättest einfach mindestens 10, 15 Minuten früher reagieren müssen und taktisch hättest du umstellen müssen. Die Einzigen, die taktisch umgestellt haben, waren die Kölner. Und damit kam,
Erfolgreich.
ja, erfolgreich, genau. Und das erwarte ich doch auch von, also sowohl von der Mannschaft auf dem Platz, dass die da erkennt, okay, hier läuft irgendwas schief, wir müssen irgendwas machen und das halt zusammen auch mit dem Trainer, dass die dann halt darauf reagieren, wenn jetzt gerade was anders ist. Das ist auch was ich auch schon bei Rico Schmidt und bei Thorsten Frings immer wieder mich gestört hat, dass du immer nur Plan A kennst und wenn sich da mal was ändert, dann ist Holland in Not. Und das war in diesem Spiel eigentlich so exemplarisch und die Saison noch nie, würde ich fast sagen. Und dann dazu noch die unfassbaren Kräfteunterschiede, dass du halt einfach nicht für Entlassen sorgen kannst, weil wir hatten nicht eine Chance in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, ein Freistoß von Poirier, der dann über das Tor ging, mehrere Kilometer gefühlt. Und das war halt schon alles. Wir hatten nicht einen gefährlichen Spielzug nach vorne. Wir hatten einfach keine Entlastung. Und dann war es halt, ja, das 2-1 war. Es hat so viel zerbrochen, sozusagen in mir wieder mal. Und das 3-1 war dann nur, ja, die Krone auf dem Scheißhaufen, sozusagen, die Kirsche, wie du vorhin sagtest. Und das war in der 91. Minute und dann war das Spiel durch. Und dann hat die Mannschaft. Also die Mannschaft kam so, ist zum Mittelkreis gekommen sozusagen, hat dann aber gemerkt, oh, die Fans sind gar nicht so gut drauf, gehen wir mal lieber wieder. Also man muss auch sagen, dass das auch viele geschrien haben, verpisst euch und Versager und all sowas, dass man das als Spieler nicht gerne hört, kann ich natürlich nachvollziehen. Trotzdem, wenn ich das ehrlich gesagt unfair den, also wenn das ein paar schreien, sich nicht dann wenigstens den anderen zu stellen, die vielleicht Redebedarf haben oder vielleicht auch, ein paar haben auch geklatscht tatsächlich, so ein bisschen aufmunterndes Klatschen. Und da kam auch von Andi an Fans zu sagen, ihr sollt aufhören zu klatschen, das haben die nicht verdient. Finde ich auch nicht passend, muss ich sagen, weil wenn einer das so empfindet, dann soll er das doch machen. Ich war einfach innerlich tot, deswegen mir war eigentlich ganz egal. Aber man muss auch sagen, zwei Spieler sind wirklich zu den Fans gegangen. Und das waren Bruno Soares und Johannes Manske. Also zwei, die für diese Situation am allerwenigsten können. Johannes
Ja,
Manske
richtig.
spielt halt gefühlt nie. Und Bruno Soares ist erst seit kurzem da und ist der Einzige, den das hier nicht komplett am Arsch vorbeigeht.
Ja,
Oder einen
krass,
der
ja.
wenigen. Und Bruno Soares war auch wirklich lange, lange da. Also wir
Ich
standen
will
ja auch
jetzt
noch
von
etwas
ihm
länger
ein
da.
Trikot.
Ja, er war auch noch länger da und hat dann auch noch Applaus gekriegt, weil er sich wahrscheinlich auch kritische Fragen gestellt hat, was der Rest der Mannschaft nicht getan hat. Die waren halt schon 20 Minuten in der Kabine und er stand am Zaun bei den Fans. Natürlich halt erst bei den Fans, die auch, ja, vielleicht auch weiß ich nicht, ein Foto haben wollten oder so, gibt es ja auch dann, egal ob das Spiel gut oder schlecht war. Manchmal möchte man ja gerne ein Foto mit dem Spieler haben als Erinnerung und so weiter. Kann ich auch wohl nachvollziehen, dass das halt, ja, manche gerne machen, ne? Ist auch gar nicht verwerflich, finde ich.
Hast du auch schon gemacht.
Ich, ja, stimmt, mit Kleinsorger und Benjamin Giert damals.
Kleinsorger, das war ich.
Das warst du, ein kleiner Gag. Ja. Da habe ich noch ein Foto mit Benjamin Giert. Ja, das halte ich auch in Ehren irgendwo auf dem Feuer. Ja, das war in Osnabrück tatsächlich und naja, gute alte Zeit. Damals war es ja noch, war ja noch zwei Mappenspieler, mit denen man sich gerne hat abfotografieren lassen. Mit Kleinsorger definitiv immer noch. Aber Benjamin Giert ist ja verbrannt, im wahrsten Sinne. Aber gut, ja. Dann war das Spiel vorbei und ja, was soll man sagen? Diesmal hat endlich mal die Konkurrenz nicht für uns gespielt und ich sage wirklich endlich, weil jetzt habe ich auch keine Hoffnung mehr und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Nee. Ich gucke mir die Saison noch logischerweise zu Ende an, glaube auch nicht, dass noch extrem viel Support kommen wird. Wofür? Muss mal gucken. Wofür? Ja, wofür? Es heißt ja dann immer so, gemeinsam für Mappen, auch in guten und in schlechten Zeiten sozusagen und ja, das ist vollkommen richtig. Und es gibt eine Partei zwischen Fans und Spielern, die machen das. Und das sind wir Fans. Wir sind nächste Saison da, wenn wir abgestiegen sind. Wir waren vor der dritten Liga da, wir sind nach der dritten Liga da. Wir sind immer da. Ihr Spieler, ihr seid nicht mehr da. Das heißt, dieses gemeinsam, was ich ja auch ein paar Bilder hatte, die ich ja noch gesehen habe, so von wegen, oder Stories, die bei Instagram dann gepostet wurden, so von wegen, ja, dass man jetzt gerade in schlechten Zeiten muss man zusammenstehen. Wir sind da. Aber die einzige Partei, die nicht liefert, sind die Spieler. Oder sind Spieler- und Trainerteam von mir aus. Ich nehme alle mit rein. Und das ist etwas, das kannst du als Fan irgendwann nicht mehr ertragen. Dass diese Leute da auf dem Platz einfach nicht das Herzblut für diesen Verein lassen, wie wir es machen. Und wir, ich meine jetzt alle Fans, ne? Also es gibt natürlich die Ultras, die wirklich 800 Kilometer dann oder 700 Kilometer fahren nach Ingolstadt oder nach München und so weiter. Und ja, wir, die in jedem Handspiel dann da sind und so weiter, das, ich nehme jetzt alle Fans auf eine Stufe, egal ob jetzt Ultra oder nicht, wie gesagt, aber ich kann es einfach nicht mehr hören, dass es dann heißt, ja, gemeinsam, jetzt musst du auch für den Verein da sein und das ist, wird die Mannschaft auch nicht schön finden, wenn die jetzt da beim Fairspiel verhöhnt wird und so weiter. Nee, natürlich wird sie das nicht gut finden, aber wir finden das auch nicht gut, was da auf dem Platz abgeliefert wurde. Und deswegen gibt es nur eine Partei, die hier nicht liefert, das sind die Spieler und die müssen jetzt liefern, um uns zurückzugewinnen. Deswegen hoffe ich einfach, oder gehe davon aus und hoffe es ehrlich gesagt auch, dass kein Support mehr kommt von im nächsten Heimspiel gegen Aue. Weil das hat diese Mannschaft sich einfach nicht verdient. Und das ist halt einfach Fakt. Und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie es jetzt am Spiel gegen Aue wird. Und ja.
Harte, wahre Worte.
Harte, wahre Worte. Ich bin auch mal gespannt, ob Aue, die sind jetzt ja gerade in einem relativen Höhenflug. Ich glaube, ist ein bisschen übertrieben.
Ist egal, ob du Erster oder 19. bist und Schlechtste.
Ja, genau. Das ist so. Wir schaffen es ja auch immer. Gegen Elversberg haben wir 2-2 gespielt. Die sind ja Tabellenführer. Wir schaffen es immer gegen den Verein, gegen die Mannschaft, gegen die wir gerade spielen, so auszusehen, dass wir auf jeden Fall nicht gewinnen werden. Und wenn wir jetzt verlieren oder entschieden spielen, ist ja dann zweitrangig erstmal, aber wir gewinnen einfach nicht. Und so steigt es halt ab. Das gut. Mit diesen aufbauenden Worten verlassen wir den ersten Männerbereich und gehen mal zurück zu den Frauen. Spoiler-Alarm, auch da werden wir keine Siege besprechen.
Nein.
Hast du das Spiel gegen die TSG Hoffenheim gesehen?
Leider nein. Hoffenheim habe ich leider nicht gesehen. Gestern war ich im Stadion.
Cool.
Aber ja. Hoffenheim habe ich dann auch nicht gesehen.
Ja, Hoffenheim können wir dann etwas kürzer abhandeln, wenn du das nicht gesehen hast. Da die TSG Hoffenheim hatte am Spiel zuvor den VfL Wolfsburg besiegt. Ein Novum sozusagen. Wolfsburg hat das letzte Mal zu Hause verloren, 2016, gegen die TSG Hoffenheim damals.
Ach, witzig.
Fand ich auch sehr lustig.
Ja, geil.
Und ja, also auswärts haben sie dann, also ich glaube, haben die zu Hause dann auch mal unentschieden gespielt oder haben die sonst alles gewonnen? Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Ist ja auch nicht so wild. Und ich hatte dann halt mir gedacht, alles klar, das ist ja bei den Männern auch so, wenn du die Bayern besiegst, Wolfsburg mit Bayern ist ja dann vergleichbar jetzt von der Vormachtstellung, dann bist du im nächsten Spiel eigentlich immer, verlierst du da immer, weil du dann noch einen Kater hast, weil du die großen Bayern geschlagen hast. So hatte ich gedacht, hat TSG Hoffenheim vielleicht auch noch ein bisschen Kater, weil die großen Wolfsburgerinnen geschlagen haben. War leider nicht so der Fall. Die erste Halbzeit war noch total in Ordnung, aus Meppner Sicht, weil wir da eigentlich das gemacht haben, was logischerweise der Plan ist gegen so eine spielerisch überlegene Mannschaft. Du stehst hinten sicher und versuchst vorne Nadelstiche zu setzen. Die Nadelstiche haben wir nicht so richtig gesetzt, aber wir standen richtig gut. Wir haben eigentlich sehr, sehr wenig zugelassen und kaum irgendeine richtig klare Torchance zugelassen. Ja, das hat sich dann leider nur geändert in der zweiten Halbzeit, weil in der zweiten Halbzeit, wenn einmal das Gegentor gefallen ist, das war auch, ich glaube, das 1-0 war noch ziemlich unglücklich, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall haben wir da innerhalb von nicht mal 10 Minuten, glaube ich, 3 Tore gefressen. Und dann war das Spiel durch. Dann haben wir noch ein viertes gekriegt und wir haben das Spiel dann 4-0 verloren, was ein Novum ist für uns. Wir haben nicht mal gegen Wolfsburg und Bayern 4 Gegentore gekriegt. Das war die höchste Saisonniederlage. Da haben wir die Spiele gegen Bayern und Wolfsburg 3-0 und 3-1 verloren. Aber hier haben wir dann ordentlich Lehrgeld zahlt. Ja, Federn gelassen, Lehrgeld gezahlt. Und da dachte man sich, alles klar, sind jetzt auch nicht unbedingt die Punkte. Also ein Punkt wäre super gewesen, den mitzunehmen. Aber dass du hier verlierst, das ist nicht kein Beinbruch. Die Art und Weise war ein bisschen ärgerlich, gerade die zweite Halbzeit, wie gesagt, weil da hast du sehr naiv zum Teil auch verteidigt und da hast du dir so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen, bist auch so schnell zusammengebrochen, dass dann halt, dass du da keine Chance hattest, so irgendwie, dich davon zu erholen, vielleicht mal einen Gegenstoß zu setzen, wie zum Beispiel in Freiburg war, wo wir dann nach dem 1-0, was wir in der ersten Minute gekriegt haben, dann schnell das 1-1 gemacht haben und dann noch eine gute erste Halbzeit gespielt haben. Und hätte man hier vielleicht auch ein bisschen erhofft, aber Hoffenheim ist halt auch leider gerade richtig stark. Formstark, wie gesagt, Wolfsburg geschlagen. Da hast du es eigentlich schwierig, so die zurückzukommen ins Spiel. Ja. Gut, so ist dann 4-0 ausgegangen. Man rutscht so ein bisschen wieder ab aktuell in der Tabelle. Hatte, glaube ich, 3 Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. Und dann am Sonntag jetzt haben wir gegen Leverkusen gespielt und am
Besuch von vielen alten Memnern.
Richtig, genau. Und einen Tag zuvor, am gleichen Spieltag, hat Bremen auch noch gegen Duisburg gewonnen. Das heißt, die sind vom Abstiegsplatz runtergerutscht, ich glaube sogar an uns vorbei. Also wir haben jetzt 13 Punkte und der erste Absteiger hat 11 Punkte. Also wir haben noch 2 Punkte Vorsprung. Dachte man sich, jetzt gegen Leverkusen, wenn wir da noch irgendwie einen Heimsieg holen, wir haben ja auch das Hinspiel 1-0 gewonnen. Dann arbeitet sich da unten so ein bisschen wieder raus.
Ja.
War der Plan und so ist Mepp noch aufgetreten, fand ich.
Ja, also insgesamt hat man eigentlich ein ganz gutes Spiel hingelegt, fand ich auch. Man hat viel gepresst, ist viel nach vorne gegangen, viel offensive Action.
Schöne Angriffe auch über den Flügel, fand ich.
Ja,
aber Lüdi Andrade hat mir richtig gut gefallen.
Ja, definitiv. Leider haben sie sich insgesamt so ein bisschen zu wenig belohnt.
Ja.
Da war deutlich mehr drin und das Bittere daran ist ja tatsächlich, im Großen und Ganzen, wenn du so willst, hat Leverkusen 2 Chancen gehabt.
Ja.
Und hat halt 2 Tore gemacht.
Echt ärgerlich.
Das ist eine Ausbeute, Respekt, aber unverdient.
Ja.
Also auch aufgrund
des Auftretens von
Leverkusen einfach schier unverdient. Ich finde, das war halt sonst halt eher eine sehr, sehr, sehr passive Mannschaft.
Ja.
Ich habe es dir vorhin schon gesagt, bevor wir uns hier gesehen haben. Ich war so ein bisschen irritiert, ob des Spiels zum Beispiel von Alexandra Emmerling, die bei uns ja halt echt so sehr, sehr wirsch war, überall immer mit da vorne und keine Ahnung was, die also ein sehr ruhiges Spiel an den Tag gelegt hat, nur ab und zu mal durchgestartet ist, wo ich gedacht habe, das ist also interessant. Ich meine, klar, jeder Trainer hat einen anderen Matchplan, aber hat mich schon irritiert, aber so trat halt das gesamte Team von Leverkusen
genau auf. Ich überlege gerade, wenn ich so drüber nachdenke, Alexander Emmerling ist ja zu uns gekommen, als wir in die Bundesliga aufgestiegen sind. Da hat sie noch Linksverteidigerin gespielt oder auf jeden Fall in der Abwehrkette auf außen. Links oder rechts weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber sie hat jetzt hier rechts gespielt, vielleicht war sie auch rechts bei uns. Und so, wie in unserer ersten Bundesliga-Saison, so fand ich Emmerling jetzt auch, wenn ich so drüber nachdenke. Aber die hat auf jeden Fall nicht mehr so gespielt wie in der zweiten Liga. Aber zu Emmerling sei auch gesagt, sie ist ja jetzt nach Leverkusen gegangen in dieser Saison und hat sich so langsam jetzt in die Startelf reingearbeitet. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sie sonst immer so spielt. Ist eigentlich jemand mit einem gesunden Offensivdrang und den konnte sie hier nicht zeigen, das stimmt schon. Oder konnte oder wollte nicht, wie gesagt, wie der Matchplan war, das ist schwer bei Leverkusen zu zeigen, weil die einfach am Spiel eigentlich nicht teilgenommen haben so richtig.
Nee, fand ich halt auch. Interessant fand ich, also was von unserer Bühne her kam, Bühne ist gut. Wir saßen da bei den gelben Sitzen ungefähr und da sitzt halt auch so ein bisschen der Hardcore-Fan-Blog, sage ich jetzt mal. Also so Leute, die halt richtig auch nach vorne peitschen und sowas.
Cool.
Aber halt auch 1-2 Leute, die ganze Zeit irgendwie die Schiedsrichterin attackiert haben. von wegen immer auf die kleinen Vereine, immer nur die großen pushen, keine Ahnung, was du jetzt dann denkst. Also ich weiß nicht, ob ich das hier verkehrt sehe, aber ich fand die Schiri-Leistung über lange Strecken eigentlich sehr ausgeglichen. Ja, okay, muss man sagen.
Nicht so schlecht, wie man das sonst gewohnt
ist. Nicht so schlecht, wie man es als Mapner gewohnt ist,
definitiv. Nee, insgesamt auch. Man muss wirklich sagen, wenn man sagt, wenn jetzt hier noch Leute zuhören, die keine Frauenfußball, keine Frauenbundesliga gucken, sondern nur dritte Liga. Ihr denkt vielleicht, oder ihr guckt in die dritte Liga und sagt, boah, das ist ja schon ein ganz schlechtes Niveau. Dann guckt euch mal Frauenbundesliga an. Ja. Ich habe noch nie so schlechte Schiedsrichterleistungen gesehen wie in der Frauenbundesliga. Das muss man wirklich sagen. Das ist unterirdisch. Ein paar Spiele sind in Ordnung. Das war jetzt wirklich schon eins der besseren, trotz zweier massiver Fehlentscheidungen.
Ja.
Trotzdem war das eher noch eine der besseren Schiedsrichterleistungen, definitiv.
Und das ist nämlich genau das, was ich, also ich habe halt nur eine massive Fehlentscheidung gerade im Kopf, die man ihr auch ganz deutlich ankreiden muss, nämlich als sie die zweite gelbe Karte gegen Sens gezückt hat und auf dem Schirm hatte.
Nee, Sens nicht. Gegen die 8 auf jeden Fall. Sens hat, glaube ich, Sens hat die 8, aber nee, ich muss
ja gucken. Und es hat Sens auch die rote Karte gekriegt.
Nee, Sens hat nicht die rote Karte gekriegt. Hatte ich am Anfang auch gedacht, das stand nämlich auch erst an der Anzeigetafel. Aber das war nicht Sens. Warte mal, ich schau mal eben nach. Lisanne Gräve hat die gelbe Karte gekriegt und die gelb-rote. Ich hatte aber auch jetzt gedacht, es wäre so. Weil das wurde auch so angezeigt auf der Anzeigetafel. Dass erst die 8, Sens hat die 8.
Und
das
ja, aber genau, aber die war auch vorher als gelbe Karte angezeigt.
Ja, das war beides
mal falsch. Zweimal falsch. Also, da ist ja schon massive Fehler im
Technik-Team. Ja, ich hab's aber auch gedacht, weil ich habe auch nach hinten geguckt und habe gedacht, war das jetzt nicht Sens? Weil ich hatte nämlich auch gedacht, okay, Sens hat gelb gekriegt und da gucke ich, wenn jetzt gelb-rot ist, müsste ja Sens haben und haben sie es angezeigt, also haben sie es aber nochmal korrigiert. Weil es war sie auf jeden Fall nicht, sie hat durchgespielt. Ich hatte auch erst gedacht, dass sie diejenige wäre mit diesem Trikot, was da abgeklebt wurde, wo dann ein Trikot anscheinend vergessen wurde, die 16 wurde, musste als 6 umdekoriert werden. Das war schon ziemlich witzig.
Ja, naja, auf jeden Fall, das war halt eine massive Fehlentscheidung, denn alleine für dieses Meckern.
Ja,
hätte sie nicht gelb-rot gekriegt. Genau, hätte sie nicht gelb-rot gekriegt und es lag einfach daran, dass sie die gelbe Karte nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, das ist auch krass. Das ist genau, das hatten wir ja schon mal, auch in einem Mappenspiel, als wir nämlich gegen Köln gespielt haben. Da hat eine Spielerin die gelbe Karte gekriegt, weil sie sich in den Weg des Freistoßes gestellt hat. Dann wurde sie angeschossen und dann hat die Schiedsrichterin gelb gegeben, hat sozusagen den Block rausgeholt, um das aufzuschreiben und dann gesehen, Mist, die hat schon gelb. Ja. Und hat sie dann vom Platz gestellt.
Ja, das aber ist, gut, ich möchte aber noch ein bisschen über die erste Halbzeit reden.
Ja, ganz aber sag
gerne weiter. Das ist aber umso massiver ein Fehler, als dass ich sagen würde, wenn das jetzt ein Rabaukenspiel gewesen wäre und du hättest das 12. Mal an diesem Tag die gelbe Karte in der Hand.
Ich glaube, es waren die einzigen gelben Karten für Leverkusen.
Genau, kann ich durchaus verstehen, dass du sagst, ich habe das nicht mehr auf dem Schirm, wer es war. Aber ich glaube, es sind, glaube ich, zwei gelbe Karten vorgeflogen.
Das waren die einzigen gelben Karten im Spiel.
Wunderbar. Also, dass ich mir nicht mal diese eine Spielerin dann merken kann, der ich schon gelb gegeben habe, das ist natürlich massiv ein Fehler. Aber geh zurück zur ersten Halbzeit.
Vielleicht war das ja auch, der da rumgepöbelt hat, vielleicht war das auch ein Leverkusen-Fan.
Ja.
Meinte er das ja.
Glaube ich nicht.
Nee, aber wir können ja erst nochmal zur ersten Halbzeit kommen. Weil man muss wirklich sagen, dass wir wirklich uns auch gute Chancen rausgespielt haben. Etwas, was so die letzten Spiele massiv gefehlt hat, sowohl gegen Hoffenheim, aber auch zum Beispiel das letzte Heimspiel gegen die SGS Essen. Da hatten wir ein wunderschönes Tor, sind 1-0 in Führung gegangen und muss man ehrlich sagen, oder so erinnere ich mich jetzt zumindest dran, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Hinterkopf, weil es auch schon ein bisschen länger her ist, dass wir dann aber es nicht geschafft haben, irgendwie da noch gefährlich aufzutreten. Und deswegen würde ich sagen, dass da schon sehr, sehr viel deutlich besser gelaufen ist gegen Leverkusen. Also ein Lerneffekt aus den letzten Spielen. Das ist ja auch schon mal was, was man sonst beim SVM vielleicht nicht so kennt. Deswegen fand ich das
da schon bei der Herrensparte.
Ich weiß nicht, worüber du redest. Deswegen, also da das Einzige, was nicht funktioniert hat, war dass die Chancenverwertung. Also Müller-Punzer hatte, glaube ich, die beste Chance in der ersten Halbzeit. Oder ich glaube, zwei Chancen hatte sie sogar. Einmal hat die Torhüterin von Leverkusen wirklich extrem stark pariert. Und man hatte ja eigentlich nur gedacht, alles klar, wir können eigentlich so weiterspielen. Irgendwann muss eigentlich das Tor fallen, weil von Leverkusen kam, wie gesagt, gar nichts. Also maximal wenig. Also noch nie in der Bundesliga. Wir haben ja schon zu Hause gegen Bremen und gegen Potsdam gespielt. Aber muss echt sagen, Leverkusen unterbietet das alles nochmal von der Leistung her, würde ich jetzt so sagen. Und zwar kommt dann aber dieses Leverkusen noch einmal zurück und hat eine Riesenchance und macht dann das 1-0. Auch ein schöner Spielzug, muss man leider sagen. Ein schöner Doppelpass, der dann, ja, wirklich komplett, wo sie dann komplett freien Raum hat, macht das Ding, dann zieht das Ding schön ins lange Eck. Das ist ja auch in der Frauenliga dann halt so, dass die Torhüterinnen logischerweise alle ein bisschen kleiner sind als die Männer in der dritten und ersten Liga und so weiter. Dann sind solche Bälle natürlich noch schwieriger zu parieren, wenn da einfach ein paar Zentimeter Körpergröße fehlen. Und so war das dann halt leider, dass das Laura Sieger da leider nicht mehr rankam. Und somit stand es dann 0-1 und alle fragten sich, wahrscheinlich auch die Leverkusener, wie ist das denn jetzt passiert?
Ja.
Und danach fehlte es auch so ein bisschen an Mut von unserer Stelle aus. Da fehlte es so an dem zwingenden Angriff, der davor noch so gut funktioniert hatte. Leverkusen hat jetzt nicht mehr gemacht fürs Spiel, weil Leverkusen hat eigentlich genauso wenig fürs Spiel gemacht wie weiterhin, aber uns fehlte es so ein bisschen an guten Chancen und Mut und wie gesagt. Aber ja, dann ging es mit 0-1 in die Kabine und aus der Kabine heraus sind wir aber wieder richtig stark gekommen. Das hat mir gut gefallen, dass man dann, und man hat ja auch relativ schnell das, ich glaube in der 57. Minute durch Lisa Jost das 1-0 gemacht. Da habe ich ehrlich gesagt schon, da habe ich fast schon abgeschaltet, als das Tor, als der erste Schuss nach außen ging und wo Lisa dann das Ding noch reingeschoben hat, da habe ich schon fast gedacht, da hätte man früher abziehen müssen, aber dann war er drin und dann war ich doch sehr überrascht und sehr gehypt. Und danach hat man weitergespielt und danach fehlte es aber auch so ein bisschen an krass zwingende Chancen. Und was uns wirklich absurderweise aus dem Spiel rausgebracht hat, war die gelb-rote Karte. Als in der 74. Minute es dann gelb-rot gab, das war auch so ein bisschen wie gegen Köln. Gegen Köln war das auch so. Die gelb-rote Karte hat unserem Spiel nicht gut getan für den Gegner. Weil der Gegner zieht sich dann in der Regel etwas weiter zurück.
Ja.
Und das ist so ein bisschen was, womit wir nicht so gut umgehen können. Wenn die dann mit 10 Spielerinnen hinten drin stehen, dann können wir halt nicht so gut Umschaltspiel über den Flügel machen.
Hast du ja auch deutlich gemerkt, Leverkusen ist dann auch ein bisschen mehr auf Zeitspiel gegangen und sowas alles. Es wurde alles ein bisschen ruhiger von deren Seite aus. Man hat sich mehr Zeit gelassen, weil war immer sehr weit weg. Man hat den weiteren weggenommenen Ball genommen und sowas. Es ist ja schon all das, was du halt machst, um zu sagen, okay, wir sind mit dem Ergebnis hier fein.
Klar, ja, kann ich auch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Wenn du halt über 90 Minuten lang die schlechtere Mannschaft bist, dann noch eine Frau weniger bist, dass du dann dich noch weiter zurückziehst und sagst, okay, ein Punkt ist in Ordnung hier. Da verstehe ich das schon. Aber Meppen auch ein bisschen, ich glaube, es kam immer so ein bisschen Nervosität dazu.
Genau.
Was hast du Fehlpässe?
Deutlich gemerkt. Ja. Es wurden mehr Fehlpässe, es wurden mehr Unklarheiten auf dem Platz. Du hast immer mehr Probleme bekommen. Du hast zwanghaft versucht, irgendwie das Ding zu machen. Und ich fand ja auch, eigentlich hast du genug Zeit. Irgendwie kannst du das hier locker nach Hause spielen. Hast es nicht hingekriegt. Das hat die nervöser gemacht. Und deswegen ist halt nachher gar nichts mehr gegangen.
Ja.
So, dass halt all diese verdattelten Chancen, die du dir schon noch rausgearbeitet hast. Manchmal wurde ich gefragt, wie haben wir das denn jetzt hingekriegt?
Bezeichnend fand ich ein Angriff über Lisa Josten, die dann nach außen geht und dann, die eigentlich alles richtig macht. Sie geht nach außen, will den Ball dann querlegen, aber dann, wenn sie die einzige Stürmerin ist, fehlt dann in der Mitte was, aber dann muss eigentlich jemand nachkommen. Dann müssen die Flügel, also eine Anna Markgraf müsste dann theoretisch vom anderen Flügel, müsste dann in die Mitte ziehen, Punsa muss dann mehr kommen und so weiter, dass du den Ball reinlegen kannst. Weil was willst du machen? Schießt du auf den Torwart? Ist das ein Rückpass quasi? Oder wenn du Glück hast, kannst du auch irgendwie eine Ecke rausholen. Aber eigentlich musst du daraus eine richtig gute Torchance machen und dann muss einfach nachgezogen werden. Und das hat ein bisschen gefehlt und deswegen stand es halt bis zur 88. Minute noch 1-1.
Ja. Spoiler-Alarm.
Spoiler-Alarm, ja. Dann gab es eine Ecke. Das habe ich im Stadion ehrlich gesagt nicht gesehen, dass das auch eine klare Fehlentscheidung war. Da danke ich dann Lutz, der das geschrieben hat. Und deswegen habe ich das dann auch so geschrieben. Und geguckt habe ich es mir ehrlich gesagt nicht nochmal, weil ich war wieder sehr down, weil schon wieder, also jetzt auf den Gesamt-SV-Mappen bezogen, schon wieder so ein ärgerliches Gegentor und so ein ärgerliches Spiel, schon wieder eine Niederlage. Von daher, da hast du dann einfach auch keinen Bock mehr, dann irgendwie Highlights oder so zu gucken nochmal und dich dann noch irgendwie mit dem Spiel so ein bisschen zu befassen. Irgendwann reicht es dann noch. Ja, aber war eine gute Eckenvariante, auch wenn es eine unberechtigte war. Sehr flach in den 16er gezogen, damit hat kein Meppner gerechnet, oder keine Meppnerin besser gesagt. Und dann zieht sie ab, trifft den Ball natürlich dann auch perfekt und haut ihn dann ja wirklich stark über Sieger ins Tor. Und du stellst dir als Meppner nur eine Frage: Wie? Warum? Wieso wir? Weil das ist eigentlich ärgerlich. Du musst dieses Spiel klar gewinnen. Das ist eigentlich Fakt, wenn du dir das Spiel anguckst und oder jetzt auch in der Retrospektive, also in der Aufarbeitung, sagen wir es lieber so, das ist, glaube ich, das richtigere Wort, in der Aufarbeitung als Trainerteam, als Spieler, wenn die das dann auch gucken, als Spielerin, dann denkst du dir einfach so, wie kann man dieses Spiel denn eigentlich nicht, wie kannst du das verlieren, sondern wie kannst du das nicht gewinnen? Und ich hoffe, daraus werden die richtigen Schlüsse gezogen. Jetzt geht's zum sehr, sehr wichtigen Spiel nach Potsdam. Potsdam aktuell ein Punkt. Tabellenletzter, die sind auch abgestiegen jetzt schon. Also noch nicht fix, aber die sind genauso abgestiegen wie der SV Meppen in der dritten Liga. Von daher kannst du da, musst du da hinfahren und drei Punkte holen. Bin mal gespannt, ob wir es schaffen.
Ich habe übrigens eine Interessensfrage, was mich jetzt schon einige Spiele mehr umtreibt, ist, immer wenn ich da so schön auf der Tribüne sitze.
712 Zuschauer übrigens eine sehr schlechte Ausbeute für ein schönes, schön Wetterspiel, sag ich mal. Also es war 15 Grad, es war Sonnenschein. Hätte man eigentlich noch mehr, hätte ich mit mehr Zuschauern, hätte ich auf mehr Zuschauer gehofft, sagen wir so. Aber ja, sag weiter.
Auf jeden Fall. Dann läuft immer zu Beginn des Spiels oder kurz vorher Roger Müller an mir vorbei, geht oben auf die Tribüne. Nach etwa 10 bis 15 Minuten kommt Roger Müller wieder runter, geht um das Spielfeld herum zur Bank.
Ja.
Was macht er die erste Viertelstunde da oben?
Vielleicht guckt er, wie die Grundordnung des Gegners ist. Guckt so, okay, die spielen eine Formation so und so.
Und das reicht, wenn da einer 15 Minuten drauf guckt. Ich meine, die können ja auch mal umstellen.
Das ist richtig. Wahrscheinlich geht er dann wieder hoch.
Nee, der kommt da nicht nochmal vorbei.
Okay, da weiß ich nicht.
Witzig ist, ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer der Typ ist. So ein jüngerer Typ. Zweite Halbzeit. Der geht hoch. Nach 10, 15 Minuten geht er wieder runter.
Ja gut, vielleicht.
Es ist halt interessant. Ich habe das auch erst gedacht. Der beobachtet natürlich die Aufstellung, keine Ahnung was. Aber dann gehe ich ja nicht nach einer Viertelstunde wieder, weil da kann sich ja was ändern.
Ja, vielleicht möchtest du dir so ein bisschen den Überblick verschaffen. Du hast ja von der Tribüne doch einen anderen Blick. Die sind ja auch mit Headset verbunden.
Ja.
Deswegen wird er da wahrscheinlich auch seine Eindrücke an Karim Bakus oder an Käthe Burger dann weitergeben. Und vielleicht geht er dann runter, um sich auch, ja, er ist ja genauso Trainerteam, möchte dann auch genauso ins Spiel eingreifen wie Cheftrainerin auch. Aber ich weiß es nicht, kann ich dir nicht beantworten.
Genau.
Ich vermute nur.
Wenn es einer beantworten kann, schreibt es in die Kommentare, meldet euch bei uns.
Das kann nur einer.
Roger, das kann nur einer. Typ. Roger. Und Roger sieht häufig, was wir machen. Der freut sich auch, wenn wir wieder was über ihn posten.
Ja.
Roger, wenn du uns hörst, dann schreib es dort drunter oder sprich mir das nächste Mal, wenn wir uns irgendwo in der Kneipe treffen.
Das passiert ja, oder so beim häufig. Spiel. Beim Spiel sehen wir uns auf jeden Fall auch.
Ja.
So, ne? Zumindest.
Ja, so viel zu den Frauen.
Zumindest läuft er bei dir ja an dir ja dann öfter vorbei, wenn du auf der.
Ja, das ist richtig.
Ja, das waren eigentlich so die englische Woche und eigentlich so der Großteil. Aber ich habe mir noch ein bisschen ja, Fußball, Jugendfußball angeguckt, sagen wir es lieber so. Und zwar habe ich mir zwei Spiele noch angeguckt. Am Mittwoch hat die U17 ihr letztes Bundesligaspiel gehabt gegen die U17 von Hannover 96. Das war ein relativ bedeutungsloses Spiel, weil es war der letzte Spieltag, wie gesagt. Und Meppen U17 ist schon abgestiegen. 7 Punkte. Ich glaube, Hannover steht auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Sie haben 22 Punkte. Also das war schon eine klare Angelegenheit. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, es steigen, glaube ich, 6 Mannschaften oder so ab. Und das ist schon massiv. Und da musst du schon, als Aufsteiger hast du natürlich deutlich schwerer. Die Hälfte von der Bundesliga Nord ist auch aus Berlin. Das ist schon echt überragend, wie viele Berliner Fußballvereine es gibt. Und nicht nur Union Hertha, sondern dann auch Zehndorf, Berliner AK, Gedöns, alles völlig verrückt.
Gut, da lieben halt auch 4 Millionen Menschen, ne?
Ja, eben, genau. Da ist genug Mensch und da ist dann auch genug Fußballpotenzial und so. Viktoria Berlin kennt man ja auch noch aus der dritten Liga, die waren dann auch noch da. Aber ja, das Spiel war auch im B-Platz. Wenn ich das genau richtig. Ja, war auch im B-Platz, genau. Und hat mir ehrlich gesagt, ich muss mal schnell nachschauen, wie ich das empfunden habe damals. Weil ich muss sagen, das ist leider auch schon ein bisschen länger her. Aber ich möchte das nur der Vollständigkeit halber auch nochmal eben sagen, wie das hier war. War nämlich, der erste, der stimmt. Nee, ich hatte kurz in Erinnerung, dass es ganz gut losging, aber das ging gar nicht ganz gut los. Das war das Spiel, worüber ich danach noch kurz berichte. Weil hier ging es gar nicht gut los, weil es ging schon mit dem Gegentor los, wo ich noch am Bratwurststand stand. Deswegen konnte ich das gar nicht so richtig sehen.
Prioritäten richtig gesetzt.
Prioritäten richtig gesetzt, genau. Gegentor vom SV Meppen sehe ich häufig
lieber genug. Die Bratwurst ansehen als das Gegentor.
Ja. Und man muss auch sagen, dass das Hannover.
Dein Senf gibst du zu beiden dazu.
Boi, jetzt zum Ende haut er nochmal so einen raus.
Entschuldigung.
Wahnsinn. Man muss auch sagen, dass das Hannover. Man hat schon gesehen, dass Hannover einen anderen Ball spielt als wir. So hochwertig muss man leider auch sagen, die waren in der ersten Halbzeit so klar besser.
Zwei Bälle auf dem Platz.
Die haben zwei Bälle, 96 Bälle auf dem Platz. Und deswegen haben sie da wirklich schon, ein gutes Spiel gemacht gegen uns. Vielleicht war es auch so ein bisschen so, dass es halt so ein bisschen bedeutungslos war, dass die dann etwas befreiter ausspielen konnten, wir vielleicht ein bisschen geknickt.
War ja für alle bedeutungslos.
Ja, richtig, aber als Absteiger ist es dann vielleicht auch etwas schwieriger. Ja, aber wirklich, die hatten in der ersten Halbzeit bestimmt noch Chancen für ein oder zwei Tore. Und muss man wirklich sagen, dass das, ja, wenn es da 3-0 gestanden hätte gegen uns, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. In der zweiten Halbzeit war es dann noch ein bisschen anders. Wir sind halt wirklich ein bisschen mutiger aus der Kabine gekommen, haben dann auch ein bisschen, ja, mutig, wie gesagt, nach vorne gespielt. Für Tor hat es nicht gereicht und leider, ich glaube, so richtig krasse Torchancen hatten wir nicht, aber man war auf jeden Fall ebenbürtig in der zweiten Halbzeit und ich glaube, kurz vor Ende gab es dann noch das 2 zu 0 und da war der Deckel drauf. Und ja, das war dann halt das U17-Bundesligaspiel und das letzte Spiel, das war am Samstag, jetzt Samstag am Wochenende um 12:30 Uhr, da habe ich mir
Da sage ich auch Freitag Fußball gucken, Samstag Fußball gucken, Sonntag Fußball gucken,
ganze
Wochenende.
Wochenende SV Meppen, da habe ich mir gedacht, das machst du voll, das Dutzend.
Ein auf die Fresse nach dem anderen.
Kann man ja nicht, aber weiß man ja nicht. Also, man geht ja doch tatsächlich in ein Spiel rein und denkt, man gewinnt.
Du erzählst mir doch nicht, dass wir jetzt zum Ausspiel gehen und du denkst doch, du gewinnst.
Ja, nein, natürlich nicht. Aber vielleicht, wahrscheinlich so ein ganz bisschen Hoffnung werde ich am Samstag dann trotzdem wieder haben.
Ja,
Ich
aber,
weiß ja nicht.
aber du kannst den Pöbelaffen aber zu Hause lassen, oder?
Nee,
Das wollte ich ja
glaube
nicht mehr.
ich. Ich überlege gerade, vielleicht, wenn ich schon nicht supporten will, warum sollte ich mich dann aufregen? Ne?
So ist es.
Ja, cool. Kann das natürlich nicht versprechen, aber schauen wir mal. Ja, aber am Samstag hat die U16
Wir sind
gespielt.
nah am Familienblock dran, das ist.
Ich rauche nicht. Am Samstag hat dann unsere U16 gespielt gegen die U17 vom JFV Callenberger Land. Ne? Das ist B-Jugend Niedersachsenliga, steht bei fußball.de. Kann ich auch jedem empfehlen, der sich überlegt, der jetzt auch sagt, ich möchte auch gerne mal viel erstmal Mappen sehen. Fußball.de App runterladen. Und da einfach allen möglichen SV Meppen, da geht es von den ersten Herren bis zur C-Jugend runter, alles, also Männer und Frauen, alles, kann man alles gucken, wenn man das möchte. Dann wird einem immer angezeigt, wann das nächste Spiel denn wieder ist. Ja, und das ging sehr gut los. Direkt fünfte Minute, ein Elfmeter für uns. Und man muss man auch sagen, da war ein berechtigter Elfmeter schön am Spieler vorbeigegangen und dann zu Fall gebracht und 1 zu 0 für uns. Ne? Dann ich würde sagen, ach ja, B-Jugend oder U16, sagen wir es lieber so, die spielen auch nur 80 Minuten und nicht 90 Minuten. Genau wie bei der U17 der Frauen oder der Mädels, wie auch immer man das nennt. Die spielen auch nur 80 Minuten, aber hier waren es auch nur 80. Deswegen ab Mitte der Halbzeit, ab so 15, 20 Minuten, hat man dann Meppen auch so ein bisschen angesehen. Es wird, oder der Gegner wird besser und man selbst verliert so ein bisschen die Spielkontrolle. Viele Fehlpässe, viele. Ja, schlechte Zweikämpfe und so weiter. Und deswegen wurde das Callenberger Land, ich glaube, das spricht man so aus, die Jungs von Callenberger Land, wurden dann halt stärker und haben das 1-1 gemacht und sich dann auch so, ja, das Unentschieden verdient. Die waren in der ersten Halbzeit auch wirklich besser, würde ich fast sagen. Also verdient nicht nur, sondern hätten auch in Führung gehen können. Dann zweite Halbzeit, ähnlich wieder, dass wir jetzt gut aus der Kabine gekommen sind, haben das 2-1 gemacht. Und, waren diesmal auch stärker, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit. Und dann gegen Ende hin gab es einen Abwehrbock, wo dann das 2-2 gefallen ist. Aber insgesamt ein 2-2 der gerechteren Art, würde ich sagen. Und das
Oh.
war dann auch mal ein Punktgewinn, den ich dann an dem Wochenende sehen durfte.
Ein Punkt aus 6 Spielen, nee, 5 Spielen, nicht schlecht.
Ja, ist nicht so ein guter Punkteschnitt, würde ich mal sagen.
Vielleicht gehst du einfach nicht mehr zum Fußball, vielleicht werden es dann mehr
Kann
Punkte.
sein, wenn das so geht, wenn das klappt, wenn ich nicht mehr zum Fußball gehe und wir gewinnen, dann gehe ich wirklich nicht mehr hin.
Sehr gut.
Das ist ein Opfer, das ich bringen werde.
Das würde ich aber sehr, sehr bedauern, denn ich
Ja,
glaube,
ich auch.
auch von unseren Plätzen geht uns keiner weg, egal in welcher Liga wir spielen.
So sieht's aus. Und dazu sei noch eben kurz gesagt, U16,
Und wer
die
für uns spielt?
SV Meppen U16 ist 3 Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. Kickers Emden ist grüßt darunter. Zumindest war es zum Zeitpunkt des Spiels. Weil Kickers Emden hat am gleichen Spieltag ja am gleichen Tag wahrscheinlich auch gespielt. Ich weiß jetzt aber jetzt nicht genau, ob die gewonnen haben gegen Hannover, den HSC. Von daher, naja. Dann war das so ein bisschen das Ende, obwohl das der Samstag war. Aber ne, der Vollständigkeit halber sei das auch erwähnt. Wer möchte.
Apropos das Ende, da sind wir jetzt auch, würde ich
Ich
sagen.
würde auch sagen, ich glaube, wir haben.
Wir
Ich
haben
kann, glaube ich,
all
auch langsam
unseren
nicht mehr
Frust
reden.
rausgelassen. Ich kann nicht mehr sitzen.
Wie lange ist jetzt Aufnahme
Wir haben
eigentlich?
schon 75 Minuten haben wir gleich.
Ach, das geht ja noch.
Ja, aber ich glaube, es ist ausreichend, um den Frust losgeworden zu sein.
Mir geht es ehrlich gesagt auch. Ja, sag du es erst,
Ich bin schon
sorry.
gespannt, worüber wir jetzt nach Aue reden, wenn wir schon keinen Bock mehr haben. das Spiel zusammenzufassen, sondern einfach nur noch frustriert sind. Mal gucken, vielleicht werden die Episoden halt Richtung Ende der Saison kürzer,
auch sein,
weil wir einfach auch keinen Bock mehr haben. Also auch bei uns stellt sich ja dann irgendwann halt ein, dass du sagst, ja, wer bin ich und was mache ich eigentlich? Also ich meine, wir wissen, warum wir das machen und wer wir sind, wissen wir auch. Wir sind der also Lukas und der Tobi und wir machen das gerne für euch.
Ja.
Aber natürlich machen wir das nicht so gerne, wenn wir immer darüber reden müssen, wie desaströs die Leistung war.
Ich bespreche auch Niederlagen normalerweise so, wie ich Siege bespreche. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Podcast in dieser Form wirklich so zustande gekommen ist, weil halt, ja, wir ein Spiel oder wir aktuell eine Mannschaft des SV Meppen sehen, die mir jegliche Hoffnung erstmal nimmt,
jeglichen Wunsch, ehrlich gesagt, auch Spiele davon im Stadion
ja,
zu sehen.
Ja, ja, das da vielleicht nicht unbedingt, aber ich gucke
in der Leistung.
Ja, 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 doch, ja, das stimmt natürlich. Aber ich sehe ein SV Meppen gerade, in den ich jetzt nicht, also in den ich mich damals nicht verliebt habe, sozusagen. Ja. Und deswegen, es sind
hätten so die damals Werte, so gespielt, als du dich in den verliebt hast, dann wärst du halt kein Fußballfan.
Ja, mag sein. Ich weiß aber noch, das erste Mal, wo ich mal wieder ins Stadion gegangen bin, nach sehr, sehr langer Zeit, das war eine 4-2-Niederlage gegen Wilhelmshaven. Ich weiß nicht mehr genau, welche Saison das war, aber da habe ich dann einfach überlegt, warum gehst du nicht einfach mal wieder zum Fußball und bin dann immer wieder hingegangen, zu den Heimspielen zumindest. Von daher, es ist aber gerade schwierig und die letzten 3 Jahre, der seitdem Christian Neidhardt weg ist, sind halt schwierig gewesen, weil da halt der Verein sich auf eine Schiefbahn begeben hat. Mhm. Und der Kurs ist eigentlich nicht mehr zu reparieren. Mhm. Jetzt muss halt nur daran gearbeitet werden, dass in der Regionalliga ein geordneter Neustart gefahren wird. Und ich möchte auch nicht das Wort Wiederaufstieg irgendwie hören, dass das irgendwelche Leute sagen, weil wir haben einfach keine Mannschaft für einen Wiederaufstieg. Weil wir haben keine Mannschaft. Wir müssen erstmal Spieler überreden, hier zu bleiben, so jemand wie Lukas Eixler könnte ich mir da vorstellen, Leon Kugland, der zurückkommen wird, vielleicht Erik Tomaschke.
Vielleicht Marek Janssen.
Marek Janssen, genau, das sind so Spieler, vielleicht auch Luca Prasse halt so aus der ersten und zweiten, aus der A-Jugend, aus der zweiten Mannschaft, wird man mal reden müssen, aber offen und ehrlich und wirklich auf Augenhöhe, das ist halt was in letzter Zeit so krass gefehlt hat, dann kommt halt natürlich die negativen Leistungen hinzu, dann kommt halt diese Grüppchenbildung so, die, von der du so hörst, dass das einfach keine Mannschaft mehr ist, dass sich keiner mehr so richtig den Arsch aufreißen will für den SV Meppen. Das sind alles die Tugenden, die wir lieben gelernt haben und die vermissen wir jetzt. Und deswegen bin ich so krass konsterniert wie noch nie eigentlich, seitdem wir diesen Podcast machen. Mhm. Sondern nicht mal der Abstieg hat mich so krass runtergerissen, weil da hatte ich noch irgendwie so das Gefühl, jeder reißt sich hier den Arsch auf, es reicht halt qualitativ einfach nicht. Und jetzt habe ich eigentlich eher das Gefühl, qualitativ ist das, glaube ich, könnte die Mannschaft wohl mehr machen, aber sie will einfach nicht, kann einfach nicht und keiner will da irgendwie gegenarbeiten. Jeder guckt zu, wie dieser Verein stirbt.
So sieht's aus. Und wenn ihr das nächste Mal zugucken wollt, dann ist es gegen den Erzgebirge Aue, ist das nächste Spiel.
Wismut Aue.
Wenn ihr nicht zugucken wollt, können wir das auch verstehen, aber ihr könnt uns dann das nächste Mal gerne wieder zuhören, dann erzählen wir euch, wie es war.
Ja, dann wieder ein etwas Podcast der alten Schule sozusagen.
Das sehen wir dann, glaube ich.
Ja, vielleicht auch, ja.
Genau. Bis dann.
Ciao.